sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches Willkommen zum Mainzer Mediendisput. Ich weiß, der Mainzer Mediendisput mit Thomas Live ist eine Adresse und ist immer wieder attraktiv für sehr viele Menschen. Und wenn ich heute quasi die Konkurrenzveranstaltungen inklusive NRW festsehe, freue ich mich wieder, dass so viele heute den Weg hier in unsere Landesvertretung von Rheinland-Pfalz gefunden haben. Und das ist natürlich etwas, was mit Thomas Live sehr eng verbunden ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil der Mainzer Mediendisput ist auch eine Kooperation, unter anderem auch, die die Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz unterstützt. Und wir sind dankbar, dass Sie auch in Berlin immer so präsent sind. Ja, hochkarätig ist meistens das Forum besetzt und sind die Gäste hochkarätig und natürlich hochattraktiv. Das gilt auch für heute. Das werde ich aber nicht viel dazu sagen. Das macht Thomas Live nachher selbst. Ich freue mich also, dass Sie da sind. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Willy Brandt steht heute im Mittelpunkt. Und man könnte ja sagen, Orte erzählen natürlich auch eine Geschichte. Und dieser Ort, man kann auch sagen, in der näheren Umgebung hier mit dem Holocaust-Denkmal, hier in den Ministergärten, dort, wo die Landesvertretung steht, könnte auch viel über die Geschichte Willy Brandts natürlich auch erzählen. Und hat sehr viel natürlich auch mit seiner Geschichte zu tun, inklusive seiner Zeit in Berlin, um die Wiedervereinigung. Und all das hat ja quasi hier, ist ja hier verdichtet an diesem Ort. Und nicht nur deswegen, aber auch deswegen haben wir Willy Brandt im Übrigen ein Denkmal gesetzt. Ich bin froh, dass die Vorhänge auf sind, weil da hinten können Sie ihn sehen. Er schaut Ihnen, also während dieser Debatte, ins Gesicht, Ihnen, die Sie hier vorne diskutieren, über die Schulter. Aber das ist nicht der einzige Grund, weil Willy Brandt hat zum Schluss am Ende seines Lebens, in den letzten Jahren in Unkel gewohnt. Es steht in seiner Biografie, steht immer Unkel bei Bonn. Ich sage aber immer wieder, es ist dasselbe Unkel, aber in Rheinland-Pfalz. Und deswegen haben wir natürlich uns auch in Rheinland-Pfalz und den Unkel erst recht bemüht, mit einem Willy-Brandt-Forum, Willy-Brandt-Museum auch sein Vermächtnis auch versuchen, gerecht zu werden und auch seinem Leben und Wirken auch immer auch eine Präsenz zu geben. Ja, ich will nicht zu den Gästen etwas sagen. Sie werden nachher vorgestellt und sie alle haben etwas mit der Person zu tun und etwas über Willy Brandt natürlich zu erzählen. Aber wenn ich einen besonders erwähne, dann einfach, weil es auch ein bisschen, ganz klein bisschen nur mit meiner Geschichte zu tun hat. Und ich habe gerade ein Buch gelesen und zwar im Übrigen gerade vor kurzem und das sogar noch in Norwegen. Und das ist das Buch von Egon Bahr, Erinnerungen an Willy Brandt. Nun können Sie sagen, das ist der obligatorische Medienblock, das ist er, oder der Werbeblock, das ist er nicht. Er braucht nicht meine Werbung, spricht für sich, auch nicht unsere. Also das ist gar nicht notwendig, das Buch spricht für sich. Ich habe daraus mir einen Satz rausgesucht. Es gibt ganz vieles, was daraus lesens- und nachlesenswert ist. Da steht ein Satz drin von Egon Bahr: Geschichte kennt kein zwangsläufiges Ergebnis, sondern hängt von handelnden Menschen ab. Also er legt es Willy Brandt in den Mund. Aber es ist sowas von präsent. Ich will jetzt nicht polemisch werden, sonst würde ich sagen, welch ein Kontrastprogramm zur aktuellen Politik, wo man gerade das Handeln ja manchmal auch vergisst. Aber es ist etwas, was sicherlich auch im Antrieb Willy Brandt zu dem gemacht hat, was er für viele Menschen ist. Darüber wird heute natürlich auch zu sprechen sein. Das will ich gar nicht tun. Aber man kann ja schon festhalten, dass Willy Brandts Leben wohl das 20. Jahrhundert im Prinzip durchmessen hat, aber auch Auswirkungen hat eigentlich bis heute. Und daran ist zumindest mit einem wesentlichen Politikfeld Egon Bahr nicht ganz unschuldig dran, weil er ja mit Willy Brandt im Auftrag Willy Brandts, wie auch immer, lieber Egon, du das formulieren willst, natürlich etwas formuliert hat: Wandel durch Annäherung, das Konzept, auf dessen Grundlage dann Grundlagenvertrag bis Ostverträge auch entstanden sind. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, im Übrigen nicht erst seit heute, dass ohne diese Grundlagen, die damals gelegt worden sind, die Wiedervereinigung nicht möglich gewesen wäre und im Übrigen wir auch das Europa von heute so nicht hätten. Wenn ich sage, das bin ich nicht erst seit heute überzeugt, dann auch, weil ich eine kurze Phase meiner Biografie die Chance hatte, beide zu ein bisschen zu verfolgen, und zwar von 1987 bis 1990, waren wir in einer Fraktion zusammen. Im Übrigen Willy Brandt damals der älteste und ich das jüngste Mitglied der SPD-Bundestagsfraktion. Also insofern ein bisschen Zeitzeuge in der Phase der Wiedervereinigung. Und damals war es nicht nur Egon Bahr, aber auch gerade Egon Bahr, der immer wieder den Bogen gespannt hat von den End-60er, 70er Jahre, von der Politik Willy Brandts bis zur Wiedervereinigung. Und die Bedeutung ist mir damals eigentlich richtig bewusst geworden. Und ich habe damals ein bisschen darunter gelitten, dass man, und das sage ich auch bis heute, dass Willy Brandt damals nicht so gewürdigt worden ist. Und ich finde es bis heute in seiner Rolle für die Wiedervereinigung. Und ich lasse Sie gerne mit einem Satz jetzt alleine. Für mich war Willy Brandt immer der Kanzler der Wiedervereinigung gewesen, ohne in irgendeiner Form die Verdienste, auch die historischen Verdienste von Helmut Kohl, je schmälern zu wollen. Ich lasse Sie deswegen allein mit diesem Satz, weil ich nachher im Übrigen auch gehen muss. Das können Sie, müssen Sie nicht bedauern, aber ich bedauere das sehr, weil ich natürlich gerade gern heute dabei gewesen wäre, an diesem Ort mit diesen Gästen, mit Thomas Leif, aber wie so oft ist, manchmal muss man kurzfristig Vertretungen der Ministerpräsidentin übernehmen und so ist es auch heute, weil morgen Bundesrat ist, muss ich heute Abend in die sogenannte Kraftrunde, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, dieser Debatte beizuwohnen. Ich wünsche Ihnen sehr spannende und auch informativen Abend in unserer Landesvertretung. Und vergessen Sie nicht, wenn Sie lange bleiben mit nicht nur rheinland-pfälzischem Riesling, dann sehen wir uns vielleicht nachher noch mal wieder draußen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Konrad. Man hat gespürt, dass schon in der Begrüßung eine gewisse Begeisterung mitschwang. Und die gilt natürlich auch Egon Bahr mit seinen Erinnerungen an Willy Brandt. Bevor es richtig losgeht, am Anfang müssen Sie uns aber nochmal ein Geheimnis verraten, was ja vielleicht uns alle eilt. Wie macht man das eigentlich mit dem Jahr, mit Lebensjahren von 91 so fit zu bleiben? Was ist Ihr Geheimrezeptur?
Also erstens einfach weitermachen. Zweitens neugierig bleiben. Das halte ich für das Wichtigste. Wenn man neugierig bleibt und der Verstand und der Intellekt arbeitet weiter, das ist lebenserhaltend.
Und wie füllt man den Speicher, um wieder Neugierde sozusagen abzurufen? Wie machen Sie das?
Also erstens lese ich, was ich muss. Und dann lese ich außerdem noch nicht ausreichend, was ich gern möchte, wofür ich bisher keine Zeit gehabt habe.
Aber Sie reduzieren Ihren Lesestoff auch?
Ich habe vor 20 Jahren den Spiegel von vorn bis hinten gelesen. Und das mache ich schon lange nicht mehr.
Das sagt ja nicht nur was über Sie aus, sondern auch über den Spiegel.
Bitte?
Das sagt auch etwas über den Spiegel aus.
Ja, das stimmt. Ich finde, er ist, aber das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Doch, eigentlich nicht.
Heute dürfen Sie alles.
Er ist beliebiger geworden.
Und zu Ihrer Arbeit, Sie haben ja mal im Deutschlandfunk gesagt, dass Sie im Grunde eigentlich keine Biografie über Willy Brandt schreiben wollten, weil Sie zu nah sind und zu nah dran sind an der Person. Und dann haben Sie gesagt, Sie brauchten auch für dieses Buch Abstand. Springt damit die Frage, dass man, wenn man zu sehr selbst involviert ist in die Stoffe, am Ende nicht mehr wirklich objektiv sein kann im weitesten Sinne? Oder was war Ihr Motiv, so lange zu warten?
Es sind zwei Gründe. Der erste Grund ist, nachdem er gestorben war, hatte ich kurz überlegt, ob ich eine Biografie schreiben soll. Und dann fand ich, das geht nicht. Ich war ihm zu nahe und er war mir zu nahe und wir waren uns zu lange zu nahe. Und ich bin sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe, denn der Peter Merseburger hat eine hervorragende Biografie geschrieben. Ist zwar ziemlich dick, aber nach wie vor sehr gut und gut lesbar. Und dann kam ein zweites Moment dazu. Als ich angefangen habe zu überlegen, wie ich dieses jetzt vorliegende Buch schreiben soll, bin ich bei meinen Nachforschungen auf eine Rede gestoßen oder einen Artikel, den ich 2008 geschrieben habe, unter der Überschrift Brandt und die Nation. Und ich war ganz erschrocken, weil ich festgestellt habe, in den Jahren von 2008 bis 2012, also in den 4 Jahren, hatte ich so viel vergessen, dass ich mir gesagt habe, wenn du jetzt nicht schreibst, schreibst du nie mehr.
Aber Sie haben für das Buch auch schon mal zu einzelnen Aspekten wieder neu recherchiert, sich Dinge zusammenstellen lassen. Sie haben nicht nur aus der Erinnerung geschrieben.
Nein, ich habe nicht nur aus der Erinnerung geschrieben, aber ich habe viele Notizen ausgewertet und ich habe viele Notizen beiseite geworfen, weil ich sinnigerweise kein Datum dran geschrieben hatte und das wäre auch ein Wälzer geworden.
Das ist ja so auch schon in Bestsellerlisten, was ungewöhnlich ist. Es gibt ein Kuriosum, Sie als Homme de Lettres können im Grunde gar keine normale Schreibschrift, Sie können gar nicht normal schreiben.
Das liegt an meinem Vater. Mein Vater wollte sein kärgliches Lehrergehalt in Torgau an der Elbe aufbessern. Ich glaube, ich habe das hinterher gelesen, er hat monatlich 138,60, also 138 Mark und 60 Pfennig verdient. Und wollte sein Gehalt aufbessern durch Unterricht an der Heeresfachschule. Da gab er Stenografie. Habe ich ihn gefragt, ob ich mitkommen dürfte, hat er gesagt, wenn du das Maul hältst, ja. Und dann bin ich mitgegangen und habe nur vom Zuhören Stenografie gelernt, weil er ein so fabelhafter Pädagoge gewesen ist. Also habe ich angefangen, Stenografie zu schreiben seit meinem 10. Lebensjahr. Mit dem schrecklichen Ergebnis, dass ich heute Langschrift gar nicht mehr schreiben kann. Also ich habe keine ausgeschriebene Schrift. Meinen Namen kann ich noch schreiben in Langschrift. Aber sonst hat mir das sehr genutzt, schon in der Schule, dann als Journalist, dann natürlich noch mehr bei Verhandlungen, weil die alle ganz erstaunt waren. Normalerweise war das so, der deutsche Botschafter ging zu Herrn Gromyko, dem sowjetischen Außenminister, und hat das vorgetragen, was ihm aufgegeben war. Darauf hat der Gromyko eine halbe Stunde geantwortet und dann sind alle nach Hause gegangen und der Botschafter hat berichtet. Das hätte sehr lange dauern können. Und der Gromyko war sehr überrascht, als ich, nachdem er fertig war, geantwortet habe. Und zwar Punkt für Punkt, wie ich mir meine stenografischen Notizen gemacht habe. Dadurch ging alles viel schneller, das heißt, erstmal dauerte es länger. Wir haben uns dann an eine normale Arbeitsrunde von 3 Stunden pro Tag gewöhnt.
Frau Bund, Sie haben sich als Korrespondentin auch intensiv beschäftigt mit der Ära Brandt. Sie haben sie miterlebt, Sie waren bei vielen Stationen dabei. Wenn Sie jetzt das Buch von Herrn Bahr resümieren, als Sie es gelesen haben, was war für Sie eigentlich das Wichtigste oder das Interessanteste, was Sie rausgezogen haben?
Oh, ich finde diese Fragen nach, was war das Wichtigste, was war das Spannendste, was, ich finde die immer so schwierig, weil ja, da müsste man ja die anderen denunzieren. Nein, ich habe das Buch von Anfang bis zu Ende einfach wirklich mit Begeisterung gelesen.
So. Und Sie würden nicht sagen, dass Sie auf besondere Dinge gestoßen sind, die Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung selbst so nicht wahrgenommen haben?
Nee. Also wir haben uns in der Hinsicht, glaube ich, mental ergänzt. Also ich war natürlich nicht dabei wie Egon Bahr in Moskau. Ich kenne also seine verschiedenen Möglichkeiten der Information nicht. Ich habe den Kanal nicht kennengelernt, sondern ich habe nur gelesen, wer das ist und dann im Nachhinein gelesen, was der Kanal alles so gesagt hat. Aber von dem, was ich beurteilen kann, sind wir ziemlich parallel gelaufen.
Wäre es Ihnen denn möglich, mal für ein Publikum das Wichtigste aus Ihrer Perspektive zu sagen, was den Politiker Willy Brandt kennzeichnet, wenn man ihn heute betrachtet, was die Ausnahmefigur aus Ihrer Perspektive kennzeichnet?
Oh, das ist ein weites Feld, Luise. Wir haben in der Wählerinitiative eigentlich immer darüber nachgedacht, dass es sinnvoll wäre, Willy Brandt nicht, also auf die Menschheit schon, aber nicht auf eine kleine Menschheit loszulassen, weil er damit nicht so gut umgehen konnte. Er konnte, Dortmunder Westfalenhalle war sein Terrain, aber ein Ortsverein mit 12 Leuten eher nicht. Und wir waren in der Wählerinitiative in diesem Wahlkampf 72 hingerissen davon, was dieser Mann losgetreten hat in der deutschen Bevölkerung, wie er Menschen dazu gekriegt hat, die sich vorher nie um Politik gekümmert haben, plötzlich das Gemeinwohl zu entdecken und die Ärmel hochzukrempeln und mitzumachen. Und das war wirklich faszinierend. Aber es war, wenn Sie so wollen, die Wirkung Willy Brandts. Wenn Leute versucht hätten, was sie nicht haben, zum Glück, weiß ich nicht, vielleicht ja doch, ihn festzunageln auf die Tatsache, ich meine, es ist ihm ja dann irgendwann, Klaus Habrecht hat ihm die Compassion in seine Reden geschrieben und das war nur wirklich ein Unding. Denn wenn Willy Brandt irgendwas war, compassionate war er wirklich nicht. Aber das macht ja nichts. Es verbreitete sich so, dass die deutsche Bevölkerung, jedenfalls diejenigen, die ihn wählen wollten oder sollten, begriffen haben, dies ist unser Mann. Und das musste er erst mal können.
Ja. Haben Sie eine Idee, warum er das konnte? Was kennzeichnete dieses Charisma, diese Besonderheit?
Er konnte gut reden, er sah gut aus, er hatte eine wunderbare, für diesen Zweck wunderbare Biografie. Eine Biografie, die wirklich makellos war und die ihn als einzigen dazu legitimierte, im Warschauer Ghetto auf die Knie zu fallen. Kein anderer Politiker hätte das gekonnt, ohne dass man ihn gesteinigt hat. Man hat zwar auch Brandt gesteinigt, aber aus vordergründigen Motiven. Er hatte eine Biografie, die ihm das erlaubte, ohne dass irgendjemand gekommen wäre und sagte, ausgerechnet du, nicht? Das war schon bemerkenswert und das machte sein Charisma aus. Er war unangreifbar in der Hinsicht. In manchen anderen Sachen war er vielleicht doch angreifbar. Aber in der Hinsicht war er ungeschlagen, wenn Sie so wollen.
Ja. Wo war er angreifbar aus Ihrer Sicht?
Ich möchte hier eigentlich nicht alleine reden.
Ich habe mir schon eine Vorstellung gemacht, warum ich Sie angesprochen habe, ja. Aber dann kommt danach jemand anderes. Aber ich finde es am Anfang ganz sinnvoll, wenn man aus der Perspektive der Beobachtung etwas ausführlicher das
ausbreitet. Also in diesem meinem Buch steht ein Satz, der heißt, Willy Brandt hatte ein großes Herz für kleine Leute, er mochte sie um Gottes Willen nicht um sich haben. Das wird mir irgendwann wahr bestätigen, dass das so war. Der Ortsverein war nicht sein Terrain.
Stimmt das?
Ja.
Okay. Was lernen wir aus diesem Widerspruch?
Das ist kein Widerspruch.
Nein? Aus dem Kontrast?
Man kann doch ein großes Herz für kleine Leute haben, ohne dass man ihnen nun dauernd Händchen hält.
Okay.
Sondern
also,
stattdessen eine Politik macht, die ihnen das Leben erleichtert.
Darf ich versuchen, diesen scheinbaren Gegensatz aufzulösen? Ich habe festgestellt, man konnte Brandt nur nahe kommen oder näher kommen, wenn man ihm nicht zu nahe kommen wollte. Das heißt, er bestimmte den Abstand. Und das war das Ergebnis seines Lebens, zu lernen, dass er einen eigenen Standpunkt erst gewann, indem er Zweifel überwand. Der hat dauernd gezweifelt, auch an sich. Aber wenn er einen Standpunkt hatte, dann blieb er dort eisern. Und ich habe ganz wenige Menschen von Ferne auch nur oder etwas näher kennengelernt, für die ich das Gleiche sagen würde. Der eine hieß Adenauer. Wenn der eine Meinung hatte, blieb er dabei, war nicht mehr zu bewegen. Und das Gleiche galt für Kohl, bei ganz riesigen Unterschieden. Und so war dieser Mensch ein Glücksfall für unser Land, weil er nämlich im Osten angesehen war, wegen seiner antifaschistischen Vergangenheit, und im Westen angesehen war, weil er sich bewährt hatte in der Verteidigung der drei Westsektoren. Er hatte von beiden Seiten Vertrauen und das hatte damals niemand. Er war ein Glücksfall, weil er der Einzige war zur richtigen Stunde, der etwas erreichen konnte.
Stefan Andreas Karsdorf ist heute Chefredakteur des Tagesspiegels, hat aber auch in seiner aktiven Zeit in Bonn noch Willy Brandt begleitet, beobachtet und analysiert. Wie wäre denn Ihr zusammengefasste Analyse, was Sie als Besonderheit dieses Ausnahmepolitikers sehen würden?
Also, es ist, können Sie mich verstehen? Gut. Es ist ja im Wesentlichen von viel Berufeneren als mir schon gesagt worden, was Willy Brandt so als Mensch gesagt werden kann. Also ich bin ihm begegnet, unter anderem mal, als er einsam durch die Wandelgänge des Reichsbundestages ging. Einsam, wohlgemerkt. Ein Bild, das mich zutiefst getroffen hat. Also eine der großen Figuren der deutschen Geschichte, der wir tatsächlich die Vereinigung zweier deutscher Staaten oder zweier Staaten in Deutschland, das war ja auch mal ein Streitpunkt, zu verdanken haben, geht einsam und sinnierend, tatsächlich in dieser typischen Haltung, so diese hier, geht der einsam und sinnierend da lang. Da habe ich ihn angesprochen, habe mir ein Herz gefasst, gerade wegen der von Egon Bahr beschriebenen Distanz. Schon interessant. Das hat ihn natürlich besonders interessant gemacht. Das war übrigens, ich will nicht sagen Eros der Macht, aber das hat ihn natürlich besonders interessant gemacht, diese Distanz durchbrechen oder auch nur, sagen wir mal, ihm sich nähern zu wollen. Das war ja schon das Spannende. Das andere ist, dass ich keinen Politiker kenne und ich glaube, das kann man jetzt auch von allen deutschen Politikern sagen, die so viel im Ausland gewirkt haben, was völlig unterschätzt wird. Wir reden über Ostpolitik, das ist sicherlich sehr wahr, aber wer im Ausland so stark gewirkt hat wie Willy Brandt, den finden Sie in Deutschland nicht nochmal. Also wir redeten von Enkeln von Helmut Kohl, aber wir reden auch von Enkeln von Willy Brandt, die über die Welt verteilt sind. Ja, große Politiker, heute noch mit einem großen Ruf, die Spanier wünschten sich vielleicht heute einen González zurück, das war auch ein Enkel. Also er war ja bedeutend auch in der Zeit, als er vermeintlich nicht mehr so bedeutend war, nämlich nicht Bundeskanzler. Da wurde er, behaupte ich, und das ist mein Blick auf Willy Brandt, geradezu besonders bedeutend. Jemand, der aus welchen Gründen auch immer die Kanzlerschaft aufgegeben hat, das war ja nicht nur Guillaume, es war auch Klunker, es war auch diese Forderungen, es war alles das, was zusammenkam, es war auch sein Selbstzweifel, wie mir scheint. Aber dann wurde er es richtig bedeutend. Die Sozialistische Internationale, die heute ein Torso ist, erschreckenderweise, die wurde durch ihn wichtig. Und er war sehr wichtig. Außerdem ist es so, als ich das eben jetzt also gehört habe, habe ich angefangen mitzuschreiben, gelebtes Leben zu sehen in einem Gesicht, Lebenserfahrung, Solidität, auch diesen Abstand, diese ja, aristokratische, geradezu auch so eine gewisse Form von herrischem Verhalten. Ja, das hatte so was Aristokratisches. Das ist für Deutsche, auch für junge Menschen, immer noch spannend. Kommst du nicht an ihn heran und hat er einen guten Kopf, wie man früher sagte? Und hat er was zu sagen? Hat er dir auch noch was zu sagen? Das macht Eindruck. Und ich glaube, sagen zu dürfen, dass wir heute solche Politiker nicht haben, die diesen Eindruck hinterlassen, auf Menschen, die berühren, ohne dass sie tatsächlich sehr mitreißend wären, wenn man mit ihnen so zusammenkommt. Also Willy Brandt ist ja kein Witzeerzähler, es ist nicht bekannt geworden jedenfalls, dass er ein großer Witzeerzähler gewesen wäre, oder er war ein Charmeur, ja, also Konrad Rufus Müller wird das bestätigen, oder Martin Süskind, Gott hab ihn selig, wird das auch bestätigen, aber sagen wir so, er ist der breiten Öffentlichkeit nicht so bekannt geworden, ja, er konnte nicht so großartige Geschichten erzählen wie Johannes Rau. Dennoch haben sich Menschen für ihn auch manchmal verkämpft. Ja, und das ist das, was einen dann auch begleitet. Ich habe auch Helmut Kohl begleiten dürfen, das klingt so groß, aber also da war ich noch ganz jung und dann bin ich mal hinterhergerannt und habe geguckt, wie der das so macht. Und der einzige Politiker, vor dem er immer zutiefst Respekt hatte, bis zum Schluss, über den er immer nur gut geredet hat, war Willy Brandt. Er wollte ihn noch besuchen, als er dann starb, wollte er ihn unbedingt sehen, er hat ihn ja auch gesehen, er hat es so gemacht mit der Partei wie Willy Brandt mit der Partei. Willy Brandt schien auch jeden Kreisvorsitzenden zu kennen, das war bei Helmut Kohl auch so. Übrigens auch eine Mehr, dass Helmut Kohl jeden nett gefunden hätte oder alle an sich herangelassen hätte. Das hat die beiden auch vereint. Die waren auch sehr distanziert. Also von wegen, sagen Sie, man sollte Helmut Kohls Jovialität nicht mit seiner Prinzipienstärke verwechseln. Und man soll nicht glauben, dass Willy Brandt da nicht auch für Helmut Kohl, sagen wir mal so, kein Vorbild, aber nicht ein Bezugspunkt gewesen wäre.
Wie erklären sich denn Ihre Aussage, dass er eben nach seiner Kanzlerschaft erst die wahre Wirkung entfalten konnte? Woran liegt das?
Naja, also wenn ein Mensch Menschen berührt mit politischen Visionen, also ich habe hier dieses Buch mitgebracht, das ist natürlich nicht ohne Grund, das habe ich nicht geschrieben. Nicht? Das sind Reden von Willy Brandt, Mehr Demokratiewagen, kann ich Ihnen sehr empfehlen, Innen- und Gesellschaftspolitik 66 bis 74. Ich habe nicht alles gelesen, aber sehr vieles. Und da gibt es eine Rede in Bad Segeberg, kann ich Ihnen empfehlen, Evangelische Akademie Bad Segeberg, Anfang der 70er. Brillant zusammengefasst, was heute noch gilt. Das hat Ausstrahlung, das hat Wirkung. Denn Politik, ich sage es nochmal, ist, also nein, ich möchte es mal sagen, Politik ist Kommunikation. Kommunikation ist nicht Gesabbel. Kommunikation ist Substanz. Und Politik ist im Wesen nichts anderes als kommunizieren, als Polis Agora den Menschen verständlich zu machen, warum ich, ob es einer ist, 20, 100, 1000, warum ich etwas will und dafür hoffe, die Stimme zu bekommen, damit wir es gemeinschaftlich richten können. So, und das konnte Willy Brandt. Und das ist etwas, was junge Menschen angezogen hat, weil die verstanden haben, Mensch, das verstehe ich jetzt, warum der das will. Das wünschte ich mir heute. Also er hat versucht, auch seine Politik zu erklären. Das Skrupulöse liegt ja auch offenkundig darin. Ja? Also immer wieder zu befragen, warum muss ich das jetzt machen? Das findet ja heute nicht statt. Suchen Sie mal jemanden, der Ihnen erklärt, warum das so geschieht. Fragen Sie mal, nehmen wir die Bundeskanzlerin, warum sie das so macht, wie sie es macht. Wissen Sie, warum sie es so macht? So, bei Willy Brandt war es anders. Und Engholm und Lafontaine und wer da alles war. Alle waren fasziniert, aber eben auch im Ausland. So, und das hat fortgewirkt und hat ihn dann, glaube ich, noch größer gemacht. Ich glaube, die Zeit, die ist noch gar nicht so ganz so richtig, also die ist schon ausgedeutet, aber gar nicht so ganz so richtig verstanden, dass er größer wurde, als er nicht mehr Bundeskanzler war.
Herr Bahr, sehen Sie das ähnlich, das Sprache, Umgang mit Sprache, Fähigkeit zu reden, quasi das zentrale Moment ist, was ihn auch kennzeichnet, dass er dadurch Überzeugungskraft gewonnen hat und vielleicht auch sich unterscheidet von dem heutigen Personal?
Unter der Voraussetzung, dass man vorher nachgedacht hat. Ja. Denn ich kenne viele Politiker, die fangen erst mal an zu reden und versuchen dabei nachzudenken, was nicht immer sehr erfolgreich ist. Also, und wenn er dann nachgedacht hatte, blieb er, wie gesagt, bei seiner Meinung. Das ist das eine. Das andere ist, ich stimme zu, dass er ein neues Leben begonnen hat, nachdem er nicht mehr Bundeskanzler war. Und zwar zunächst mal durch die Nord-Süd-Kommission. Er hatte das Gefühl, also der Helmut Schmidt, der muss sich selbst erst mal einlaufen. Außerdem hat er ihn immer bekrittelt, der Schmidt, den Brandt. Wobei Brandt genau wusste, wenn er es drauf ankommen ließe, würde der Schmidt innerhalb von 14 Tagen nicht mehr Bundeskanzler sein. Und zwar einfach deshalb, weil Brandt wurde geliebt in der Partei. Schmidt wurde respektiert, aber das ist was anderes. Das war auch ein Punkt einer sozusagen ewigen Eifersucht, sage ich jetzt mal, von Helmut Schmidt bis Brandt tot war. Kann man, naja, heute nicht mehr. Jetzt ist er der Einzige, der übrig geblieben ist als Elder Statesman und er wird gefragt.
Okay.
Aber das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war, er hatte das Gefühl, wenn er etwas Neues lernen kann, Nord-Süd, Entwicklungsländer, Menschen kennenlernen bei dieser Gelegenheit, dann ist das auch nur gut. Und dann lässt er auch dem Schmidt mehr Raum. Und dabei ist ihm passiert, was jedem passieren musste, dass er nämlich in seiner Nord-Süd-Kommission natürlich eine ganze Reihe von Leuten, ein Drittel ungefähr, aus Industrieländern hatte. Die kamen aber alle zu demselben Ergebnis, nämlich, dass mit einer relativ geringen Kürzung von Rüstungsausgaben hätte erreicht werden können, dass kein Mensch mehr an Hunger sterben muss. Das ist eine solche Ungeheuerlichkeit. Da kann man eigentlich in seinem Denken nur nach links rücken. Und das hat er gemacht. Und danach kam die Bekanntschaft mit Gorbatschow, Und das war für ihn deshalb aufregend, weil der Gorbatschow zunächst einmal anfangen wollte, darüber zu reden, die Teilung der Arbeiterbewegung rückgängig zu machen oder zu überwinden. Was Brandt natürlich sofort zurückzucken ließ, denn das wäre ein Thema gewesen, da wären wir in der Bundesrepublik, in Klammern alt, zerfetzt worden, würde man heute auch noch zerfetzt werden in der Bundesrepublik neu. Und stattdessen wurde dann geredet über das Europäische Haus, das heißt die gemeinsamen Interessen von Ost und West. Und dabei fand der Brandt eine aufregende, für ihn aufregende Haltung von Gorbatschow, der nun auf der einen Seite die Macht hatte, die man außerdem braucht, wenn man etwas verändern will. Zweitens wusste, wie die Waffensysteme funktionieren und wusste, dass er die Zweitschlagsfähigkeit interkontinental mit Atomwaffen gegenüber den Amerikanern behalten musste, um bestehen zu können. Und drittens sagte, wir haben aber keine Angst mehr vor euch Sozialdemokraten. Wir sind bereit, mit euch über alles zu reden, was man will. Und als er dann irgendwann mal die Erklärung abgegeben hat, als Oberhäuptling der Kommunisten, wir brauchen Demokratie wie die Luft zum Atmen, empfand Brandt eine tiefe Genugtuung deshalb, weil damit der eigentliche Streik oder Streit um Diktatur des Proletariats oder Demokratie zu Ende war. Und das hat ihm viel Hoffnung gegeben, ohne dass er wissen konnte, dass Gorbatschow tragisch scheitern würde. Ich glaube, das Wichtigste, um auf den Punkt zurückzukommen, war ein Ausspruch von Valentin Fahlin, langjährigem Botschafter der Sowjetunion in unserem Lande, der gesagt hat, nur durch die Ost- und Entspannungspolitik der sozialliberalen Regierung ist Gorbatschow Nummer eins geworden im Kreml und ohne den hätten wir die Einheit auch nicht.
Okay. Albrecht von Lucke hat lange jetzt zugehört. Er ist Politikwissenschaftler und Jurist und Redakteur Blätter für deutsche und internationale Politik, hat, glaube ich, mit großem Engagement diese Zeitschrift aus einem gewissen Ghetto ins Zentrum heute gebracht. Einer der wichtigsten regelmäßigen politikwissenschaftlichen Zeitschriften. Sie können ja aus einer anderen Perspektive, anders als die drei Anwesenden, die jetzt geredet haben, sprechen und sagen, Ihre These ist, dass Brandt Dinge synthetisiert hat, die man sonst gar nicht zusammendenken kann.
Ja, ich muss ja sagen, mit einem Wort leicht abgewandelt des Nachnachfolgers von Willy Brandt, ich hatte das Pech der späten Geburt, wenn ich so sagen muss. Ich hatte das Pech, also gewissermaßen im Jahrgang 67, lustigerweise Rheinland-Pfälzer, also deswegen ganz im Schatten des Nachnachfolgers Kohl groß geworden. Also die Ära Kohl prägte dieses Land und ich habe also Willy Brandt insofern natürlich wahrgenommen, aber bin dann 89 nach Berlin gekommen, habe den Tod und vor allem dann natürlich auch diese enorme Innigkeit, das muss man sich auch bewusst machen, die damals nach dem Tode Willy Brandts durch die Bevölkerung ging, wenn wir uns daran erinnern. Also das habe ich natürlich alles erlebt, aber ich habe ihn gerade dezidiert nicht mehr als Kanzler irgendwie bewusst erlebt. Für mich war er dann gewissermaßen immer, wie glaube ich für sehr viele meiner Generation, eine doch sehr fast schon mythische Gestalt zu Lebzeiten. Und ich finde, das Spannende scheint mir zu sein, dass das Phänomen des Widerspruchs und tatsächlich, wie Sie sagen, Herr Leif, die Aufhebung des Widerspruchs in Willy Brandt das eigentliche Phänomen ist. Denn es wäre ja, ich nehme das auf, was Herr Castorf sagte, es wäre ja einfach, wenn wir sagen würden, das Alter, das sich in einem Gesicht abzeichnet, ist alles. Das ist bei Helmut Schmidt ersichtlich auch so. Und deswegen hat Helmut Schmidt eine große Autorität. Aber er wird immer, glaube ich, im Gedächtnis der Lebenden ein anderer sein als Willy Brandt. Und ich wage die These, dass gerade die Tatsache, dass in Willy Brandt derartige Widersprüche kulminierten, die aber er in Übereinstimmung bringen konnte, in ganz erstaunlicher Weise, ihn zu einem Phänomen machten, das nicht wie Helmut Schmidt letztlich ein Stück weit autoritär abgehoben, der Weise des Landes bleiben wird. Helmut Schmidt wird der Alte. Auch das ist ganz erstaunlich. In meiner Wahl wird Helmut Schmidt bleiben, oder wird abgehen, er wird sterben. Aber er wird der Alte dieses Landes sein, der die Weisheit hat, die die Jungen nicht mehr haben. Bei Willy Brandt ist es meinem Eindruck nach ein ganz viel spannenderes Phänomen. Die Projektion beispielsweise von Anfang an, dass Willy Brandt anders als auch Schmidt beispielsweise ja nicht nur Politiker war, sondern so stark als Mensch wahrgenommen wurde, der Mensch neben dem Politiker stand, von Anfang an. Ein Phänomen, was Originäres war. Das Zweite, wenn man das geschichtlich auch sich anguckt, das Phänomen, dass er tatsächlich, wie Sie sagten, enorm mit dem Wort ja arbeitete, aber Sie, glaube ich, Sie schrieben das selber so wunderbar in Ihrem Buch, dass ich übrigens auch deswegen, ich muss es dazu sagen, Herr Bahr, fantastisch finde, muss ich sagen, weil Sie eine Sache völlig unterschlagen. Es ist auch die Erzählung des intellektuellen Bahr, der den Weg zu Willy Brandt findet. Es ist weit mehr als die Erinnerung an Willy Brandt, es ist die Geschichte eines Intellektuellen, der den Weg von Kurt Schumacher zu der Figur Brandt findet. Und das ist so hochinteressant, wie jemand wie Egon Bahr die Figur sucht, und das muss man sich auch bewusst machen, der er dreimal nacheinander anträgt, ich möchte in die SPD eintreten. Noch als Chef des RIAS sagt, ich möchte. Die Politiker, die sich heute dreimal bekreuzigen würden vor Freude, wenn eine solche Figur ihm das antragen würde, sagen ihm jedes Mal, lassen Sie es bleiben, Sie brauchen Sie, Sie sind uns lieber als Unabhängiger. Ich will das nur mal also im Abstand auch deutlich machen, was für eine Bedeutung diese Figur, die Nähe von Kultur und Politik, auch das Phänomen, wir haben vor kurzem gerade die Briefe von Grass an Brandt diskutiert. Wenn wir uns nur bewusst machen, in welchem Maße die Kultur ersuchte, bei Willy Brandt gehört zu finden, quasi sich ersuchte, um seine Anerkennung sich bemühte. Das ist das zweite Phänomen, diese ungemein innige Verbindung von dem Politiker Brandt, der aber auch Kulturmensch zu sein schien, interessanterweise vielleicht manchmal mehr, denn Egon Bahr, von ihm erfährt man, dass er beispielsweise mit Musik gar nichts anfangen konnte. Willy Brandt war, was Musik anbelangte, völlig uninteressiert. Sie beschreiben das. Ein Banause. Aber das wusste kein Mensch, weil man Willy Brandt sofort unterstellte, auch dafür hatte er ein enormes Sensorium. Diese Figur, die also Kultur und Politik zusammenbrachte. Und das Dritte, Sie schreiben, finde ich auch sehr beeindruckend, es gab andere Rhetoren in der SPD, Erler und andere, die noch größeres Format hatten. Aber Brandt hatte die Fähigkeit, mit seiner Diktion, die manchmal gerade ohne meinem Eindruck viele Worte auskam, mit absoluter Verknappung, was übrigens auch bei Egon Bahr ganz auffällig ist. Das Buch ist ja ein fast aphoristisches, so sehr verdichtet, dass man den Eindruck hat, ja, es kommt mit wenigen Worten aus. Dieses Phänomen, dass bei Bahr die Wortlosigkeit doch den größten Eindruck machte. Was war seine größte Geste? Die größte Geste kam natürlich ohne die Worte aus, ohne das große Ritual und die große Geste in Warschau, die völliges Schweigen erzeugt. Ist ja, Sie beschreiben das ja fast gespenstisch. Also Egon Bahr tritt an die Menge ran, Brandt kniet nieder und es ist ein absolutes Schweigen, das eben ganz ohne Worte auskam. Dieses Phänomen ist auch eines, wo man merkt, es ist nicht nur das Wort. Ein weiteres. Das Phänomen, dass Brandt von Anfang an der Politiker war, der das erste Mal mit dem Bild zusammenkam. Also die kongeniale Verbindung von Bild, also die große Aufmachung des jugendlichen Helden. Und ich könnte noch viele dieser Sachen, ich will nur noch zwei ganz entscheidende Sachen bringen. Ein weiteres, meines Erachtens ganz wichtiges, dass wir den Politiker Brandt auch, glaube ich, nicht als den Sieger richtig verstehen, sondern ja gerade im Scheitern eher seine Größe gewinnt.
Also in meiner Wahrnehmung hieß Brandt erstmal, er hatte während seiner Emigration für das andere, das bessere Deutschland geworben und war überzeugt davon, dass Deutschland nur im europäischen Rahmen wirksam werden würde oder wirksam werden könnte. Das ist das eine. Das zweite war, er war fest davon überzeugt, das stammte von de Gaulle, dem wir den Spruch oder die Formulierung vom Europa der Vaterländer verdanken. Das teilte Brandt. Er war der Auffassung, hat das auch gesagt, schon in Anfang der 60er Jahre in Amerika, die Nation wird länger bestehen als die Vorstellungen von Großräumen, einschließlich Europa. Aber nur über die Großräume mit den Nationen wird es möglich werden, dass Europa handlungsfähig wird, international handlungsfähig wird. Das war seine Vorstellung Und ich komme zurück, Herr Kanzler, das, was Sie am Anfang gesagt haben. Der Brandt war ein absoluter Gegner dieser verdammten Formulierung, das und das sei alternativlos. Das ist Quatsch. Es gibt immer eine Alternative, es sei denn, man geht zum Krieg, was man nicht will. Aber wenn die Politik behauptet, es sei alternativlos, ist es ein Armutszeugnis, das sie sich selbst ausstellt.
Frau Bruns, vielleicht noch, lass uns einen Schritt weitergehen. Interessanterweise ist ja bis jetzt ein Binnenverhältnis zur SPD noch gar nicht aufgerufen worden. Sie haben ja auch in den Gesprächen festgestellt, wie er da getaktet war. Da wird ja so ein bisschen ein Mythos gesponnen, als ob er über den Dingen stand. Wenn es stimmt, dass er ein rechter Sozialdemokrat war, wie sah denn wie sahen seine Kampflinien denn aus innerhalb der SPD? Es wird so insinuiert, er hat das sozusagen weich gemacht. Stimmt das oder war er auch ein ganz harter Kämpfer um Macht in der SPD?
Also ich glaube, wenn er es vermeiden konnte, dann eher nicht. Mhm. Ich habe ihn immer empfunden als relativ konfliktscheu. Mhm. So was sein Kanzleramt betraf und was dieser unaufgeräumte Haufen, den er da ständig beklagt hat, in seinem Kabinett bedeutete und was die was natürlich auch die Mühen der Ebenen betraf. Ich meine, sowas wie diese Klunker-Affäre, die steckt man ja auch nicht einfach so weg. Und dann gab es noch den Fluglotsenstreit, das vergisst man ja heute immer, die aber wirklich die Republik lange lahmgelegt haben und Ähnliches. Und dann kamen die Besserwisser. Dann kam Günter Grass, der im Fernsehen sich hinstellte und monierte, dass diese, ähnlich wie Herbert Wehner, dass dieser Regierung zwar kein Kopf fehlte, aber dass er zu entschlusslos sei und dass er nicht durchgriffe und alles Mögliche. Günter Grass hat sich ja über weite Strecken dann, nachdem er diese, muss man ihm ja wirklich lassen, mit seinem Engagement die 72er-Wahl natürlich gewonnen hat. Aber dann wollte er Cash sehen. Das heißt, er wollte der Ratgeber von Willy Brandt sein. Er wollte, dass Willy Brandt ihn fragt, bevor er irgendwelche Sachen beschließt. Und dieses macht man mit Willy Brandt nicht. Deswegen hat er, so hat mir Reinhard Wilke, sein Büroleiter, erzählt, hat er dann irgendwann gesagt, dass Wilke möge ihm diesen aufgeregten Menschen vom Hals halten. Es gab noch so ein paar andere Leute, die gedacht haben, dass die jahrelange Treue und das Engagement für ihn und für die Sozialdemokraten dann also auf irgendeine Art und Weise sich in wenigstens mentaler Münze heimzahlen müsste.
Herr Kassow, Sie kommen gleich, wir müssen wechseln. Mike Wolke, der kommt im nächsten Buch von ihm raus, Brandt und Schmidt, als Historiker bei der Ebert-Stiftung, er sagt...
Das hat doch Hoffmann gerade geschrieben.
Ja, noch ein neues, schon frisch, ist unerschöpflich. Wir werden bis zum Dezember eine Flut an Büchern noch kriegen. Ja, aber er hat die Briefe zwischen Schmidt und Brandt alle ausgewertet und hat Primärzugänge. Also seine wesentliche Erkenntnis ist, Brandt hat seine Interessen schon durchgesetzt, auch parteiintern, aber ohne, dass die anderen es gemerkt haben.
Ja.
Ist da was dran? Oder ist auch an Herrn Bahr vielleicht? Oder sind Sie falsch adressiert?
Nein, das ist sicher richtig, aber wenn dann überhaupt lautlos und ich sage mit mehr Glück, das hat ja keineswegs immer so funktioniert, dass er jetzt mit der Faust auf den Tisch gehauen hätte, das hat er eben nicht.
Also gleich erstmal Egon Bahr dazu, bitte. Wie hat er die Macht intern durchgesetzt? Stimmt diese Beobachtung von Wolke oder ist sie auch ein bisschen historisierend?
Also zunächst muss man sagen, ein Mensch, der fast 24 Jahre an der Spitze dieser komischen Partei stand, genannt SPD, der wusste, mit wem er wann wo telefonieren musste. Der stand mit beiden Beinen fest als Machtpolitiker auf dem Fußboden. So, das war Nummer eins. Das zweite war, ich habe ja in beiden Kabinetten teilgenommen, sowohl bei Brandt wie bei Schmidt. Brandt hatte eine ganz andere Führungsmethodik. Brandt legte ein Problem auf den Tisch oder auf den Kabinettstisch oder es war in der Traktandenliste und dann fingen alle an zu reden. Und das war zum Teil kontrovers. Und das hat eine Viertelstunde länger gedauert als bei Schmidt später. Und dann formulierte Brandt scheinbar aus dem Nichts eine Formel, der alle zustimmten. Das war toll. Und das, so hat er auch diese internationale Kommission gelenkt. Das waren ja alles Leute, die waren schon Regierungschefs und Außenminister und ich weiß nicht was, in ihren respektiven Ländern gewesen. Die nahmen keine Weisungen entgegen. Die konnte er auch nur so führen, elegant. So, und jetzt zum Schluss fragte Brandt, hat hier noch jemand einen guten Witz? So, und dann kam Helmut Schmidt. Und Schmidt machte was ganz anderes. Schmidt sagte seine Meinung über einen Punkt, der zu lösen oder zu regeln war. So, und dann arbeiteten sich andere ab und insbesondere nicht zuletzt Herr Genscher, der dem Schmidt taktisch überlegen war. Und das gab also natürlich Reibungen. Und dann kam nicht immer das raus, natürlich nicht, was Schmidt vorgegeben hatte. Aber es kam was raus. Und nicht alle waren zufrieden. Und zum Schluss sagte Helmut Schmidt, weiß hier noch jemand einen guten Witz? Das heißt, die Auflösung der Spannung war bei beiden ganz unterschiedlich, obwohl man das Bedürfnis hatte, zum Schluss muss man sich entspannen, indem man noch einen Witz erzählt.
Wobei, gleich kommt er dran, aber diese Funktion kann man ja auch nur wahrnehmen, wenn man diese Autorität vorher entwickelt. Er kann ja nur ein Resümee ziehen oder ein Kommunikationsangebot formulieren, wenn das erwachsen ist aus der Diskussion.
Die Autorität war vorhanden. Ja, wenn die nicht da ist, kann man sowieso nichts machen.
Albrecht. Ja, ich finde das, mir ist manchmal ein bisschen, ich habe das Problem, der Mythos, es ist manchmal ein bisschen eine Arbeit am Mythos, hat man auch den Eindruck. Eine Arbeit am Mythos Willy Brandt. Das Buch von Gunter Hoffmann beispielsweise hat...
Aber du hast den Begriff eingeführt.
Nein,
es gibt mythische Gestalt.
Ja, es gibt, es ist ja auch so, der Mann ist seit jetzt gut 20 Jahren tot und wir reden über eine Figur, die nicht mehr unter uns weilt. Und dementsprechend wird natürlich an dieser Person auch gearbeitet. Aber ich glaube, manchmal führt das nicht nur wahnsinnig weit, denn wenn man den Hauptunterschied mal wirklich kenntlich macht, für mein Verständnis, in der politischen, harten Realpolitik zwischen Schmidt und Brandt, dann kommt man an dem Punkt nicht vorbei, dass Helmut Schmidt sein 1974 nicht gehabt hat. Das ist erstmal realpolitisch das Phänomen. Und das macht ja auch die Aura Brandts aus, dass er als Figur, die offensichtlich hochgradig zum Teil auch krank, depressiv, schwer geschlagen, oftmals nicht in der Lage war, seinen Geschäften nachzugehen, und dass er, genau wie Egon Bahr auch sagt, zum entscheidenden Zeitpunkt, Egon Bahr wirft es sich ja selber in seinem Buch vor, nicht die notwendige Härte hatte, um zu sagen, diejenigen, die mich ans Messer liefern, die muss ich selber liefern. In dem Augenblick war er nicht in der Lage, die Konsequenzen zu ziehen.
Und warum nicht? Was ist deine Einschätzung, warum?
Ich glaube genau auch aus dem Grund, weil die Widersprüche in seiner Person zu groß waren zum Teil. Dass genau die Widersprüche, die wir vorhin benannt haben, die das Faszinosum gerade ausmachen, dass sie auch bis zu den Depressionen, bis zu seinen Formen von man kann das sogar auf den Begriff, man muss sich ja überlegen, wieso wird eine solche Figur wie Willy Brandt zu einer Wärme, einem Wärmespender, der auf der anderen Seite zutiefst depressive Phasen und Kälten hat, wo man gar nicht an ihn rankam. Egon Bahr beschreibt das ja auch glänzend. Bis zu dem Bild, wo er den Nobelpreis bekommt und eigentlich ein Gesicht ist, an dem man nicht heranzukommen war. Okay. So, damit will ich
Gedanke
sagen,
ist
und dieses und diese, ja, diese,
bitte,
naja, offensichtlich haben das, es war nicht nur, es sind viele Projektionen, aber offensichtlich haben es Leute wie Egon Bahr direkt erlebt. Und ich will
Albrecht, jetzt erst eine Portion, das geht wie so Salamischeiben, du kommst ja nochmal dran, ja, alles wunderbar, aber erst eine Replik, sonst geht viel zu viel verloren.
Ich möchte eigentlich nur fragen, ob wir uns einig sind darin oder sein können, dass der sogenannte heiße Herbst, der dann in der Ära Schmidt passierte, dass das etwas war, was Willy Brandt überfordert hätte?
Das sind spannende Fragen, genau.
Okay, das war jetzt er wird angesprochen und soll antworten,
bitte. Also, was wäre gewesen, wenn meine Großmutter 4 Räder gehabt hätte? Also, das ist schwierig zu beantworten, aber eins ist, will ich nur klarstellen, das hat jetzt nichts mit Mythos zu tun, sondern als wir zurückkamen von Ägypten, Da war der Brand völlig erholt, völlig frisch, mutig. Er hatte eine neue Kabinettsliste zusammengestellt. Wir haben darüber gesprochen, was wir bis zum nächsten Jahr, Ende dieses Jahres machen würden, und landeten und bekamen gemeldet, heute früh ist Guillaume verhaftet worden. Das heißt, es ist eine Mär, eine Sage, dass er schwach geworden wäre. Er war nicht schwach. Er war einer der ganz wenigen Menschen, die ich dafür bewundert habe, wie schnell ihre Erholungsfähigkeit war. Mhm. Der war auch nicht immer im November depressiv, sondern er hat sich im November eine Woche Auszeit genommen, um mal in Ruhe auszuschlafen und nachzudenken. Ich habe ihn nur ein einziges Mal wirklich depressiv erlebt. Und das war im Sommer 72, das heißt mitten im Wahlkampf. War zum ersten Mal, als ich wirklich beunruhigt war, weil die Ruth mich anrief und sagte, ich sollte kommen, der Willi sei nicht ansprechbar. Das war im Sommer aufregend, neu, beunruhigend. Und ich kam zu ihm und fand ihn in der Tat im Grunde entschieden zurückzutreten. Am liebsten noch am selben Tag. Scheiß Partei, mit wen er es nicht zu wollen, der Schmidt meckert dauernd, die Partei ist unzufrieden, der eben geglaubt, er sei selber Kanzler fast. Und also das einfachste Argument, was ich ihm entgegenhielt, wo er ein bisschen ruhiger wurde, war, das geht gar nicht, der Bundespräsident ist nicht da, du kannst jetzt nicht zurücktreten.
Okay, gut.
Das heißt, also es ging dann langsam Schritt für Schritt, mhm, und er kam zurück und hat den Wahlkampf 72 geführt und gewonnen und kein Mensch hat gemerkt, dass er mal eine wirkliche Depression gehabt hatte.
Okay. Herr Kastorf, wollen Sie noch da replizieren, oder? Okay.
Um so viele Ecken herum.
Ja, ich weiß.
Bei Willy Brandt und der Partei, ich will nur einen ganz kurzen Satz sagen. Es gab da mal diesen Fall Matiopoulos.
Ja.
Ist nicht ganz unwichtig, weil sich da aber auch alle an ihm rieben, die in der Partei wirklich nicht wirklich was zu sagen hatten. Ich erinnere mich, da gab es dann plötzlich Rücktrittsforderungen von Menschen, deren Name heute nicht im Entferntesten mit dem von Willy Brandt, ja, also und so weiter, in Verbindung zu bringen ist. Ja, auf der anderen Seite kann man auch sagen, es war ein Zeichen für, sagen wir, Modernität, Internationalismus, für Aufgeschlossenheit, eine junge Frau zu nehmen, die aus einem anderen Land stammt, für die Partei sprechen sollte. Ich, damals, ja, das kam später erst. Nee, das kam später erst. Sie waren damals noch nicht mit Friedbert Pflüger zusammen. Also die Idee, die Grundsätze ja vielleicht so. Ja, die grundsätzliche Idee ist aber mal interessant und daran will ich nur etwas zeigen, was ich glaube, was also Willy Brandt und Helmut Schmidt unterscheidet. Also man könnte, wenn man wollte, ja, eine These. Man könnte sagen, dass das geradezu ein philosophischer Ansatz ist. Also da sagt einer, ich habe kein Monopol auf die Wahrheit. Ich habe kein Monopol, kein Mensch hat es, aber der sagt es. Der legt einfach das Problem hin und sagt, pass mal auf, lass uns drüber reden. Daher kommt dieser Begriff vom Meister des Ungefähren. Das muss man aber auch können. Das dahin zu moderieren, dass du plötzlich so ein Ding aus dir rausziehst und sagst, ach, ich habe hier einen Formulierungsvorschlag, wenn ihr möchtet. So könnten wir das zusammenbringen. Ja? Das ist eher ein eher philosophischer Ansatz. Der Unterschied zwischen Helmut Schmidt und Willy Brandt ist immer, dass Willy Brandt, behaupte ich jetzt mal, These, Arbeitsthese, eher Philosoph war als Helmut Schmidt, der die Philosophen gelesen hatte. Also Helmut Schmidt hat immer von Popper gesprochen, als Meister der Logik, alles wunderbar. Aber Helmut Schmidt war natürlich im Entferntesten auch heute noch nicht ein Philosoph, ein Staatsphilosoph, wie Mitterrand zum Beispiel war, wie auch Willy Brandt war, durchaus, in seinen Schriften, in seinen Reden. Ich empfehle das. Da kann man das ja prüfen. Das war Helmut Schmidt nicht. Der ist so eine Art Deng Xiaoping inzwischen geworden. Also,
okay. Deng Xiaoping, Chinese. Herr Bahr, der Mike Woike, der sich halt beschäftigt hat intensiv, schildert das Verhältnis Brandt-Schmidt im Grunde als so ein Wechselspiel einer Dauerrivalität und auch einer begrenzten, aber vernünftigen Kooperation. Also auf heute bezogen ganz normal, wie es in Parteien läuft. Also Rivalität und Kooperation. Ist das aus Ihrer Sicht der Direktbeobachtung so ungefähr korrekt oder würden Sie da ein anderes Zeichen setzen?
Naja, es war ein bisschen anders, kann ich nur sagen. Also Ich erinnere zunächst einmal an den schwedischen Botschafter hier, oder Generalkonsul war das noch. Und es gab bitte? Backlund, ja. Und wir haben gesprochen über die Aussichten für die nächste Bundestagswahl. Und ich habe gesagt, also eins ist völlig klar. Wenn ich zusammenbacken könnte, einen Menschen wie Brandt mit Visionen und einen Menschen wie Schmidt mit der technischen Fähigkeit, Probleme zu lösen, das wäre das. Mhm. Und darauf sagte der Schwede, um Gottes Willen, das hatten wir schon mal, der hieß Napoleon. Das wollen wir nicht mehr.
Wie war denn das aus Ihrer Sicht, das wechselseitige Verhältnis? Wie würden Sie es kurz charakterisieren?
Der Schmidt hat gesagt, in einer Dreierbesprechung, kurz nachdem Brandt zum ersten Mal wieder in das neue Kanzleramt gegangen ist und Schmidt besucht hat, er bewundere Brandt, weil er, Schmidt, nicht wisse, wie er mit alledem, was jeden Tag auf seinem Schreibtisch kommt, fertig wird. Und er, Brandt, hätte noch außerdem eine Partei gelenkt und geführt. Und er fürchte, er muss ihm deshalb vergeben oder um Vergebung bitten, um Nachsicht bitten. Er glaube oder fürchte, er würde eine Fußnote in der Geschichte werden. Das hätte Brandt nie von sich gesagt. Der hatte ein Selbstbewusstsein, ohne damit zu prahlen. Aber er hatte es. Er war stolz ohne Überheblichkeit. Das ist eine seiner Kerneigenschaften.
Ich finde eins, Gunter Hoffmann hat auch ein hochspannendes Buch über die beiden geschrieben, über Brandt und Schmidt. Und erstmal rein objektiv ist ja hoch bemerkenswert, dass der Altersunterschied ganz gering ist. Das sind 5 Jahre bei den beiden. Aber die Biografie ist so fundamental anders. Und die Selbstsicherheit, die natürlich Brandt haben kann, der von sich selber sagt, ich bin der letzte Kanzler, der letzte Sozialdemokrat der Arbeiterbewegung, der aus der Arbeiterbewegung kommt. Und der auch genau dieses Fund, wenn ich es mal so politisch sagen darf, des anderen Deutschland ja inkarniert hatte, der draußen war, wohingegen Schmidt lange, lange Jahre Soldat war. Der war ja eine ausgesprochen lange Zeit Soldat, war auch gar nicht früh politisiert, am Elterntisch wurde nicht über Politik gesprochen. Er war regelrecht und musste noch nach dem Kriege sagen, ich habe von all dem nichts mitbekommen. Also eine Scham, ein Moment auch des Wissens darum, dass all das, was Brandt gelebt hatte, bis mit Spanien und all den Dingen, letztlich bei ihm nicht vorkam. Das ist meinem Eindruck nach bis heute eine Form der Kränkung. Also, und da meine ich schon, dass Schmidt noch immer, wenn er heute beispielsweise Brandt ganz kalt vorhält, hat von Ökonomie nie eine Ahnung gehabt. Dass man noch immer merkt, da ist ein ganz tief sitzendes Wissen darum, der wahre Sozialdemokrat, der das Jahrhundert gewissermaßen inkorporiert hat, ist Brandt gewesen. Und Schmidt war einer, der dann anders dazu kam, der ja auch gar nicht klassisch aus der Arbeiterbewegung kam. All diese Dinge spielten eine ganz große Rolle. Aber politisch, und das finde ich so spannend, nachdem Brandt abgehen muss, ist die Frage ja in gewisser Weise der Konkurrenz, denn Schmidt hat sich davor ja auch zum Teil, Sie sagen das ja auch, hat sich ja auch schon damals zum Teil für den besseren Kanzler gehalten, hat er ja intern auch gesagt. Aber danach war ja in gewisser Weise die Rollenverteilung klar und in gewisser Weise war meines Erachtens Brandt viel wichtiger für Schmidt, als er es je geglaubt hat. Denn wenn Schmidt sagte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen, hat er bekanntlich Massen an Jugendlichen aus der Partei getrieben und er hätte noch viel mehr rausgetrieben, wenn nicht ein Brandt da gewesen wäre, der genau den visionären Ansatz ein Stück weit verkörpert hat. Und das finde ich das eigentlich Spannende, die realpolitische Komponente, also wir trennen zu stark vielleicht auch manchmal, der realpolitische Ansatz, Sie sagten das auch so schön, dass er alles zusammenführen konnte, der war offensichtlich zum Teil im Kanzleramt nicht richtig am Platz manchmal. Aber in seiner späteren internationalistischen Phase war er natürlich genau das, was man brauchte und auch die Fähigkeit, dann zu dem Visionär zu werden. Und Brandt sagte ja selber spät, Sie schreiben es glaube ich auch, ich bin in meinem Leben immer linker geworden. Ich stelle fest, dass ich eigentlich sukzessive immer linker geworden bin. Und so war natürlich Brandt viel, viel mehr am Zeitgeist dran und hat deswegen ja auch dezidiert zum Teil gegen Schmidt Politik gemacht, wenn er gegen Schmidts Willen beispielsweise in der Friedensbewegungszeit für die Friedensbewegung Partei ergriffen hat, Eppler nicht davon abgehalten hat zu sprechen und damit die Brücke geschlagen hat zu den Jugendlichen und Bereichen, die Schmidt längst eigentlich alle abgeschenkt hat.
Frau Bunz, in unserem kleinen Vorgespräch haben Sie so ein bisschen kokett gesagt, am Buch von Egon Bahr, finden Sie, dass er an einer Stelle zu zahm ist?
Ja, ich kann es auch nicht zurücknehmen. Ich finde, er geht zu sanft mit Herbert Wehner um. Weil ich allerdings natürlich auch erst, nachdem wir begriffen haben, was Herbert Wehner hat, er geht zu zahm mit Herbert Wehner um. Weil wir haben ja erst weit nach der Zeit begriffen, was Herbert Wehner tatsächlich im Hotel Lux alles so gemacht hat. Diese Informationen waren uns nicht geläufig, sondern wir erlebten einen Herbert Wehner, der mit einer Gloriole des Gelittenhabens hausieren ging, der allen Menschen, sage ich heute, nervte damit, indem er meinte, als ob Kommunist gewesen zu sein, eine besondere Form von Auszeichnung war. So hat er sich benommen. Und das haben aber auch alle geschluckt. Das ist das, was mich so fasziniert, dass anstatt, dass ihm mal irgendjemand vors Schienbein getreten hätte und sagt, Junge, jetzt hältst du einfach mal den Mund, du hast eine bedauernswerte Biografie, das ist aber dein Problem und nicht unseres. Das hat ihm niemand gesagt, kein Minister, kein Politiker in der Partei, nicht im Gegenteil. Als der aus Moskau zurückkam, hat die Partei sich für Wehner und gegen Brandt entschieden. Das muss man sich mal vorstellen, was das für eine Kränkung ist. Der Wehner hat unglaubliche Injurien abgelassen in Moskau. Und dann kommt hinterher die Partei und sagt, ja, er hat, also der Parteivorstand mit irgendwie 9-8 oder weiß der Deibel wie viele Stimmen, stellt sich hinter Wehner und nicht hinter Brandt. Das ist schon wieder mal so eine Form von, wie soll man das nennen? Von, ja, ich sage jetzt einfach mal Injurie, weil mir kein anderes Wort dafür einfällt. Nee, Moment, jetzt will Herr Bahr
was dazu sagen. Ja, soll man ein bisschen die Fallhöhe noch aufbauen, indem Andreas Karsdorf kurz was sagt? Und dann kann er nochmal resonieren und darf dann replizieren.
Okay, also erstmal ist es so, kannst du sie nicht besiegen, musst du sie umarmen. Also Willy Brandt hätte Herbert Wehner nicht besiegen können in der offenen Feldschlacht, behaupte ich jetzt mal so.
Nein, aber das finde ich eben
und so deswegen war es auch geschickt. Ja, deswegen war es aber auch geschickt, ihn einfach erstmal entweder ins Leere laufen zu lassen, auszusitzen, würden andere sagen, oder ihn zu umarmen. Das ist nicht Mao, sondern es ist einfach so in der Politik, dass man nicht jeden Kampf annehmen muss und ich nicht jeden Kampf führen soll.
Muss ich aber noch sagen, ich habe nicht gesagt, die beiden sollten kämpfen miteinander,
okay, gut, dann
sondern
ich
fand ihn zu sanft, ja, was Wehner betraf.
Und dann möchte ich eigentlich eine ganz gewagte These nochmal aufstellen, so, damit wir auch in die Zukunft gucken.
Ja.
Also Willy Brandt heute.
Das kommt als ganz letzter Teil, aber jetzt nochmal, können wir das Wehner-Teil aufsparen, nicht vergessen, aber vielleicht war noch ein Satz zu Wehner fällig und so der Sanftheit.
Nee, ich wollte nur sagen, dass es in der Politik manchmal klug ist, die Kämpfe, die einem so angeboten werden, nicht zu führen.
Ja,
das ist nicht notwendigerweise, das merken wir ja nur gerade in der Neuzeit, es ist nicht notwendigerweise die richtige Alpha-Politik, sich wie ein Alpha-Männchen aufzuführen, sondern es kann geschickt sein, das ist wie im Übrigen dann, sagen wir mal, wie beim Boxen, einfach den Schlag auszupendeln,
abzuwarten. Die Gegenposition ist aber, Rainer Geißler, Sie müssen Streit in einer wichtigen Sache führen.
Ja, Politik ist kein Gesangverein, Harmonie hat er auch gesagt. Ja, aber wohin hat ihn der Streit gebracht?
Okay, jetzt darf Egon Bahr sagen, wie seine Erinnerung ausschaut.
Also, was Sie gesagt haben, Frau Bruns, zwingt mich ein bisschen tiefer in die Erinnerung zurückzugehen. Es gab einen Menschen, der war Vorsitzender der SPD und hieß Kurt Schumacher. Und der war ausgewiesen als ein klarer, harter, entschiedener Antikommunist. Und nachdem Schumacher mit Wehner zurückgekehrt nach Deutschland geredet hatte, kam er zu der Überzeugung, der ist ein Demokrat geworden. Und dieser Stempel von Schumacher war endgültig. Der war klar und dagegen konnte nach der ganzen Geschichte von Schumacher niemand etwas sagen, vorbringen, das Gegenteil beweisen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei war, dass Brandt eine Aversion gegen Wehner bekommen hat, schon zu der Zeit, als er noch regierender Bürgermeister in Berlin gewesen ist und sich mit Wehner irgendwo in Schleswig-Holstein getroffen und dort festgestellt hatte, dass der Wehner zu dem noch amtierenden oder unangefochten amtierenden Ollenhauer gesagt hat, der muss weg. Und das war für Brandt abstoßend, dass jemand mit einem Vorsitzenden, der gewählt ist, so umgehen will wie mit einer Schachfigur. Und seine Reaktion war entsprechend mit der Folge, dass Wehner wohl den Eindruck bekam, der Brandt ist schwach. Dann kam die berühmte Wehner-Rede im Juni 1960, mit der er die Partei auf den Boden der von Adenauer geschlossenen Verträge gestellt hat. Als der Brandt diese Meldung las, war seine Reaktion: Das ist unerhört. Das entspricht nicht der Beschlusslage der Partei. Das stimmte. Zweitens, es ist noch schlimmer. Er hat mich nicht gefragt. Drittens, am schlimmsten, er hat recht. Er hatte also Verständnis dafür, dass der Umweg über eine Koalition, große Koalition, wohl unausweichlich ist, wenn man in der Bundesrepublik, in Klammern alt, an die Regierung kommen wollte. Dritter Punkt. Und da werde ich nun vorsichtig, nämlich als Wehner seine unglaublichen Äußerungen, wie sie sie beschrieben habe, in Moskau gemacht hat, war Brandt gleichzeitig in Washington, in New York und hat das erste Mal vor den Vereinten Nationen über den Beitritt der beiden deutschen Staaten zu den Vereinten Nationen gesprochen. Und als er seine Rede zu Ende hatte, bekam er die Meldung über das, was Wehner gesagt hatte. Und er kochte, hat seine Reise abgebrochen und ist nach Bonn zurückgekehrt. In Bonn hatte inzwischen der Chef des Kanzleramtes eine Maschine bestellt, um nach Moskau zu fliegen, den Wehner abzuholen und mit dessen Rücktrittserklärung in Bonn anzukommen. Und nun kommt etwas, was ich mir bis heute vorwerfe. Ich habe dem Brandt gesagt, wenn du die Kraftprobe machst, wirst du sie gewinnen. Aber im Prinzip brauchten wir deine Kraft für Besseres. Also musst du den Wehner klar vor die Frage stellen, dass er revoziert. Wenn nicht, ja, dann musst du die Kraftprobe machen. Und Wehner kam zurück und bat Brandt, lass es uns noch einmal versuchen. Und ich habe Brandt dazu geraten und sage, das war ein falscher Rat. Bis heute bin ich davon überzeugt, aber er hat mir nie einen Vorwurf daraus gemacht. So, und dann kam, muss man noch sehen, vorher. Und das ist etwas, was gar nicht im Bewusstsein unseres Volkes ist. 1969, am Ende dieses großen Wahlkampfs, waren die ersten Ergebnisse und Hochrechnungen verheerend. Und Brandt zog sich in sein Zimmer zurück, telefonierte mit Walter Scheel und traf eine große und einsame Entscheidung. Wir werden versuchen, eine sozialliberale Koalition zu bilden. Das war Charisma, was man nicht beschreiben kann, was man nicht kaufen kann, was einem so zuwächst. Und als er das verkündete, gab es Zweier, die Bedenken hatten, ohne sie so klar zu äußern. Das eine war Herbert Wehner, das andere war Helmut Schmidt. Beide wollten die Große Koalition weitermachen.
Ja, Wehner hatte ja auch ein Ministerium.
Das aber, kommt noch dazu.
Aber Herr Bahr,
Entschuldigung, ich will nur sagen, es ist heute unvorstellbar, dass wenn sich diese Auffassung als Mehrheitsmeinung durchgesetzt hätte, hätte es die deutsche Ost- und Entspannungspolitik überhaupt nicht gegeben. Sie einschließlich der Ergebnisse.
Sie sagen ja auch im Zeitmagazin gleich, aus Ihrer heutigen Sicht, war Wehner ein Verräter? Antwortbar, ja.
Das ist was ganz anderes. Und die persönliche, annähernd an Hochverrat.
Ja, klar. Und das Zweite ist, was ich will das nur in Erinnerung rufen, weil Sie vielleicht in dem Interview viel schärfer sind als im Buch, das mag sein. Sie haben gesagt, in Ihren Konzepten waren Brandt und Wehner Feinde.
Ja, das Konzept, die unterschiedlichen Rezepte sind auf einen einfachen Nenner zu bringen. Wehner war überzeugt davon, dass er im engen Einvernehmen mit seinem Freund seit 30 Jahren, Erich Honecker, ein fabelhaftes, gutes, gedeihliches Nebeneinander der beiden deutschen Staaten organisieren werde. Und Brandt war der Auffassung, dass er zusammen mit sowjetisch-weit denkenden Führern eine neue Situation in Europa herbeiführen würde, durch die wir die Einheit gekriegt haben.
Werfen Sie sich heute sofort eine Frage, und dann sind Sie dran, werfen Sie sich heute aus der Distanz selbst vor, dass Sie im politischen Geschäft selbst Brandt nicht motiviert hatten, die Machtprobe früher zu wagen und auch Wehner zu bekämpfen?
Ich habe gesagt, ich mache mir das zum Vorwurf. Es war ein Fehler.
War ein Fehler. Bitte schön.
Man muss noch dazu sagen, dass diese nahezu Demut, die Herbert Wehner gegenüber existierte, und zwar bei den Kollegen, also bei den Journalisten, genauso wie bei den Politikern, die ist im Nachhinein überhaupt nicht zu verstehen. Welcher Altnazi wäre in unserer Republik in einer Art und Weise wie Wehner hofiert worden, bloß weil er abgeschworen hat? Nee, jetzt bin ich dran. Und
Nazi wollen Sie vergleichen mit Kommunisten?
Ich will einfach nur von der Biografie reden. Mhm. Welcher Altnazi wäre bei uns, außer im Knast oder im Abseits, gelandet, so wie Wehner zu den höchsten Ehren, die er erreichen konnte? Er konnte ja nicht Kanzler werden, er wäre es sicher gern geworden, aber das ging nun nicht, als ein Kommunist ging das nicht. Warum ist er so hofiert worden? Warum ist er hofiert worden innerhalb der Partei? Warum ist er hofiert worden bei meinesgleichen, mich eingeschlossen? Wir hatten alle einen riesen Respekt und haben uns gegenüber diesem Menschen, der immerzu, wie gesagt, die Autorität des Gelittenhabens vor sich her trug und immer wie er gebeutelt sei und dass er bereit wäre zu büßen und zu sagen, wo sind wir denn? Wo haben wir unseren Verstand gelassen damals?
Ja, ich meine, ich finde das so erstaunlich, dass spricht jetzt eine Journalistin, die offensichtlich so tief bürgerlich erzogen ist, dass ihr die Vorstellung, dass ein Mensch, der ja, wir haben die Worte ja alle im Ohr, selbst der Nachgeborene kennt sie, wo er sagte, mir wird die Haut beim lebendigen Leibe...
Ja, was ist denn das für ein Quatsch?
Nein, das ist kein Quatsch, das ist die Geschichte der Arbeiterbewegung, die einem Schumacher noch verständlich war, weil klar war, dass dieser Mann, von dem man nicht wusste, da sagen Sie vollkommen zu Recht, von dem er keiner wusste, was er in Moskau gemacht hatte, von dem man aber wusste, dass er dort war. Dass er geläutert, so ist ja die Geschichte. Und er hat dann für sich reklamiert, ich stehe hier im Büßergewand. Und das ist akzeptiert worden, weil die Spaltung dieser Klasse ja eine zutiefst gehende war. Und ich glaube,
jeder Nazi, der sich geläutert hätte, wäre das dasselbe gewesen?
Ja, das ist jetzt sehr, ich finde das jetzt ein bisschen sehr einfach. Das ist ein bisschen, wie gesagt, Vieles war nicht bekannt, zum Ersten. Herr Egon Barth hat ja genau gesagt, wenn Kurt Schumacher tatsächlich ihm ausstellt, er ist zum Demokraten geworden. Ja, Sie können, es hilft doch nichts, Frau Brun, Sie machen ja quasi Sie sind auf der heutigen Position. Sie haben jetzt gewissermaßen einen völlig anachronistischen Zug. Sie sagen, wir wissen jetzt alles von ihm und hätten wir ihn verdammt. Das war aber nicht der Status. Man hat da eine andere Geschichte vor Augen. Die könnte ja Egon Bay erklären. Er hat ja auch diese Figur.
Richtig.
In einer Weise, das wäre die spannende Frage. Warum hat er diese Ausstrahlung? Und Wehner hatte auch in gewisser Weise eine charismatische Ausstrahlung, eine Aura, die natürlich übrigens auch in dem Altersunterschied steckte, dass Sie als damals noch junge Journalistin nicht dem gestandenen Wehner, der die ganze Partei malträtierte, also, ja, so begegnet sind wie heute, ist doch auch klar. Also ich finde, manchmal muss man sich auch in die Zeit zurückversetzen. Das wäre spannend.
Darf ich?
Also ich war in der Zeit bei allem was recht.
Darf ich
aber
mal
Sie waren eine junge Journalistin.
Meine Definition über Brandt, Wehner, Schmidt sagen.
Ja.
Es waren alle drei Alpha-Figuren.
Ja, natürlich.
Ja. Es waren alle drei Leute, die überzeugt waren, sie übertreffen oder überragen alle anderen in ihrer Umgebung. Mhm. Stimmte auch. Das Zweite war, wir haben, Brandt und ich, auch über Moskau geredet. Und waren der Überzeugung, waren sicher, dass Wehner mehrfach Menschen ans Messer geliefert hat. Und waren auch sicher, dass das kritikfähig ist, nur für solche, die sich ihrer ganz sicher sind, dass sie in einer vergleichbaren Situation den Weg zum Märtyrer vorziehen. Ich konnte aus dem Wunsch zu überleben dem Wehner keinen Vorwurf machen. Dritter Punkt. Wehner war überzeugt davon, dass er intelligenter ist als Brandt, Schmidt und Honecker sowieso. Aber natürlich wegen seiner Vergangenheit nicht das Amt erreichen könnte, was nach seiner Auffassung ihm zustand, nämlich die Kanzlerschaft.
Klar.
Also hat er alle drei manipuliert. Und zwar mit großer Könnerschaft. Fast genial. Und der eine Punkt, den habe ich vorhin schon mit Vorsicht genannt, der war nicht zu überwinden. Der war auch nicht auszudiskutieren. Der wurde nur durch Ablauf und durch den entschieden, der sich durchsetzte. Und das war der Punkt, Wehners Konzept ging im Grunde auf eine Teilung unseres Landes für nicht überschaubare Zeit oder für die Zeit jedenfalls, in der er mit Honecker zusammen die Sache deichselt. Und Brandts Linie ging auf eine Veränderung der Lage in Europa, durch die wir die Chance der Einheit bekommen würden. So, und dann ist der Wehner gestorben, in dem Augenblick, in dem es die Einheit gab, und musste erleben, das heißt, er hat es nicht mehr erlebt mit Bewusstsein, dass sein Freund Erich von ihm Abschied nehmen wollte, am Krankenbett, und er es gar nicht mehr gemerkt hat. Das heißt, das Kostbarste bei Wehner war der Intellekt im Kopf. Und ich finde es, ungeachtet meiner persönlichen ganz anderen Auffassung und Verhältnis zu Wehner, natürlich tragisch, dass ihm sein Kostbarstes Instrument den Dienst versagt hat.
Gut, Augenblick. Wir werden jetzt zunächst mal, wenn noch der Wunsch besteht, auch Fragen aus dem Publikum hier beantworten oder aufgreifen. Dieser Komplex schließen wir jetzt mal ab. Der ist sowieso der historisch interessanteste. Und Sie wissen ja, es gibt jetzt Gegenexpertisen von einem Historiker Meyer, der auch eine aufwendige Synopse zu den vermeintlichen Fehlern oder Andersdarstellungen ins Internet gestellt hat. Herbert-Wehner-Gesellschaft, Bildungswerk, ist das abzurufen. Ich bin sicher, in den Folgebüchern, auch bei den Feierlichkeiten, 100 Jahre, wird das alles nochmal aufgerufen und mit ähnlicher Emotionalität dann austapeziert. Wenn es bei Ihnen Fragen gibt, können Sie sich melden oder Bemerkungen. Ansonsten, wenn das nicht so ist, werte ich das mal als Zeichen der Abgeschlossenheit. Da hinten kommt eine Frage, oder noch nicht? Doch, war eine Frage? Ja, bitteschön.
Jörg Wagner, ich bin im Osten groß geworden, habe viel Westfernsehen gesehen, habe auch Günter Gauss gesehen in der Wiederholung mit Herbert Wehner, obwohl das Thema heute brannt ist, aber weil es eben angeklungen ist. Ich habe noch einen extrem für mich damals wichtigen Satz gehört von Wehner im Gespräch mit Günter Gauss, wie gesagt. Ich versuche das mal nicht wörtlich zu sagen, sondern so, wie ich es damals empfunden habe. Das Experiment des Kommunismus wird entsetzlich enden, und zwar mit der Diffamierung der gesamten Bewegung. Das hat er 64 gesagt, 25 Jahre vor dem Ende der DDR. Wieso war Herbert Wehner, jetzt in diesem Gespräch kriege ich das so ein bisschen mit, ein Verräter? Also wo ist da Frau Bruns jetzt dieses, dem darf man nicht glauben oder den kann man nicht
das
trauen?
Ich habe nicht gesagt, dass man ihm nicht glauben kann.
Aber Sie haben ihn doch irgendwie jetzt, verstehe ich ihn als Verräter gleichgesetzt mit einem, der abgeschworen hat und dem kann man nicht mehr vertrauen.
Er war ein Mörder, haben Sie es akustisch.
Er war ein Mörder.
Ja, aber trotzdem kann man doch sagen, dem Mann kann man doch glauben, wenn er 25 Jahre vor dem Ende der DDR sagt, es wird furchtbar enden. Und es ist.
Also meine Maßstäbe da, darüber, wem man glauben oder vertrauen kann oder nicht, sind andere.
Ihre Antwort darauf auf die Frage bitte, Herr Bahr.
Also ich habe diesen Ausspruch von Wehner 64 nicht gehört, höre ihn heute zum ersten Mal mit Bewusstsein. Ja, also ich habe mit Herrn Kohl auch über das Ende der DDR gesprochen. Und zwar deshalb, weil ich ihm gesagt habe, der Kommunismus ist unaufhaltbar zum Untergang verdammt. Das fand er unerhört. Und darauf habe ich ihm gesagt, das kann ich beweisen, das wollte er dann hören. Und dann habe ich gesagt, wenn ich Plato, Thukydides, Sophokles und wie die Jungs alle hießen, heute noch verstehen kann, dann heißt das, die Struktur des Menschen hat sich in den letzten 2000 Jahren nicht verändert. Als ob es Jesus Christus und Mohammed und Lenin und nie gegeben hätte. Also wenn ich mich darin irre, dass Liebe, Besitz, Gier, Macht, Einfluss nichts mehr sind, wenn wir uns dann in 500 Jahren wieder treffen, werde ich mich entschuldigen. Aber bisher brauche ich das nicht.
Bitte schön.
Ja, zwei Fragen oder kurze Statements zur Person von Herbert Wehner. Die eine Frage ist die, hat Wehner wirklich, das ist für mich eigentlich neu, die Kanzlerschaft ernsthaft angestrebt?
Nein.
Hat er nicht doch da auch gesehen, wo seine Grenzen sind? Er war doch ein Mann eigentlich ohne Charisma, kein Mann, der Massen bewegen konnte, vielleicht Parteitage. Er war doch im Grunde genommen ein Mann des Apparats, ein Apparatschik. Und so nützlich er der Partei in vielen Funktionen war, aber als Kanzler konnte man sich ihn doch, oder Kandidat für dieses Amt, und dass er in dieser Beziehung auch Ehrgeiz hatte, das war doch eigentlich schwer vorstellbar. Zweite Frage, Moskau betreffend. Vielleicht haben Insider mehr gewusst als das, was man allgemein las oder was rumort wurde oder angedeutet wurde. Da ist ja vieles erst sozusagen, nachdem die Akten geöffnet wurden, auch dann erst offensichtlich und offenbar geworden. Und Wehner hat es ja und andere auch verstanden, immer zu sagen, wenn in diese Richtung Verdacht aufkam, und der kam nun meist von rechts, dass er das bequem wegwischen konnte und sagen, na, das ist von rechts, das ist gegen meine Person, um mich politisch sozusagen auszuschalten oder unmöglich zu machen. Und damit war eigentlich dieser Fall dann erledigt.
Okay, danke schön.
Also vieles wusste man doch erst im Nachhinein.
Okay. Bitte schön, in der Mitte noch, Herr Nitz. Da.
Bis dahin habe ich die Antwort vergessen.
Ich hätte noch okay. Eine kleine Frage. Also Rainer,
Kanzler.
Ihre erste Frage war ganz einfach zu beantworten. Ein leichtes Missverständnis. Er hat niemals erklärt, ich will Kanzler werden. Ich sage nur, er war überzeugt davon, intelligenter zu sein als die anderen. Und ihm stünde eigentlich das Kanzleramt zu, aber er hat es nie öffentlich angestrebt.
Okay. Bitte.
Ja, ich würde gerne noch wissen, Willy Brandt heute, gibt es da vielleicht in der Schlussrunde noch eine Möglichkeit, wo die Einzelnen sagen, wie sehen Sie ihn heute, was ist seine Vorbildfunktion, wie kann man ihn quasi aus dem Museum ins Leben der Menschen bringen, das fände ich sehr spannend.
Das ist die Schlussfrage nach der Publikumsfrage, haben wir ja schon aufgespart. Wenn die Fragen jetzt beantwortet worden sind, eine Sekunde, gibt es noch eine andere Frage? Bitte schön, Jürgen Schreiber. Er selbst ist vielleicht ganz witzig, weil man dann noch hinweisen kann, wenn er es selbst nicht machen will, über den Klippen, als ich Willy Brandt einmal zu Bett brachte, der Autor dieses Buches.
Das wollte ich jetzt nicht verursachen.
Aber ich.
Danke. Meine Frage ist, ich fand jetzt die Passage Wehner gar nicht so zahm. Ist sie geeignet, differenziert, aber ist sie geeignet, im Moment wieder Unfrieden vielleicht in die Partei zu tragen? Man hört, ehemaliges Kabinettsmitglied macht sich auf den Weg in Archive und Akten, um zur Ehrenrettung Wehners anzutreten.
Wer ist das ehemalige Kabinett?
Jürgen Schmude.
Ja. Schmude hat ja in öffentlichen Äußerungen mehrfach gesagt, dass er diese etwas schärfere Konturierung Wehners ablehnt und hat zusammen mit anderen Autoren jetzt versucht, dagegen anzugehen. Gut, die Frage ist da, damit können wir das Kapitel abschließen. Egon Bahr ist angefragt dazu.
Also erstens, der Jürgen Schmude, den ich schätze und immer geschätzt habe, hat mir einen sehr netten Brief geschrieben und hat mir versichert, er schätze mich auch. Ja, und wir sollten uns doch vielleicht mal austauschen und zusammensetzen und über unser Wehner-Bild reden. Und das werde ich machen, sobald ich Luft habe. Im Augenblick habe ich noch keine Luft, aber ich werde, denke
Luft
ich.
Luft oder Lust?
Bitte?
Luft oder Lust?
Luft.
Luft. Luft. Luft. Okay. Der Lustgewinn ist da begrenzt.
Aber der Lustgewinn ist begrenzt, aber die historische Bedeutung ist gegeben.
Ihre Frage.
Ja.
Es gibt eine Definition, die Brandt gefunden hat, die sehr weit in die Zukunft geht und nicht bewusst geworden ist. Nämlich, Friede ist nicht alles, aber ohne Friede ist alles nichts. Das geht weit hinaus über alles, was die SPD in ihrer 150-jährigen Geschichte je zustande gebracht hat. Und zwar aus folgendem Grunde. Nur unter der Bedingung, dass es keinen Krieg gibt, kann man daran denken, dass Demokratie und Freiheit und Menschenrechte gepflegt werden können. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, können Sie sich Demokratie und Freiheit und Menschenrechte nach irgendwo hin schreiben. Aber jedenfalls ist es unwirksam. Und es ist nicht bewusst, soweit ich sehen kann, dass exakt diese Frage heute ein Problem auch für Deutschland ist. Weil wir alle davon überzeugt sind, nach dem, was passiert ist und an Abrüstung etc. pp. Passiert ist, leben wir wie in Abrahams Schoß. Das ist ein Fehler. Die beiden Großen haben zwar die ganzen Raketen weggebracht, die sie mal hierher geschafft haben. Und das größte konventionelle Abrüstungsabkommen in der Geschichte der Menschheit geschaffen. Aber sie haben 20 kleine Atomwaffen vergessen, für die es ein deutsches Geschwader gibt, das aus Altersgründen in diesem oder im nächsten Jahr aussortiert wird. Und wenn die beiden Großen sich nicht einigen, wie dieses Problem der letzten taktischen Atomwaffen geregelt wird, die auf amerikanischen Befehl wohin fliegen sollen, verrückt, dann werden wir zurückfallen von der Kooperation in die Konfrontation. Dann wird es eine Aufrüstungswelle geben, durch die nicht nur die Polen und nicht nur die Deutschen betroffen werden, sondern wir werden uns dann auf verschiedenen Seiten wie im alten Kalten Krieg wiederfinden. Die Polen auf der einen Seite im Osten und die Deutschen auf der anderen Seite im Westen. Das heißt, nicht zuletzt, die Frage wird damit entschieden werden, ob die deutsche Entspannungs- und Ostpolitik beendet wird. Und das ist der Grund, weshalb ich wirklich gespannt bin auf das, was Obama hier sagen wird, wenn er hierher kommt.
Okay, wir nehmen das, den Gedanken auf, den Wunsch von Herrn Nitz mit der Schlussrunde. Andreas Karsdorf hat lange gewartet. Wenn man das jetzt bündelt in möglichst gestraffter und pointierter Form, was überliefert Brandt mit seinem Charisma, mit seiner Biografie, mit seinem Politikansatz für die heutige SPD? Was ist Ihre pointierte Kommentierung?
Also zwei Punkte. Erstmal, witzigerweise ist das genau der Name, der mir im Kopf herumgeht, seitdem ich darüber reden wollte, Willy Brandt heute nochmal zu skizzieren. Barack Obama. Nicht, weil er so aussieht wie Willy Brandt, sondern weil er ähnliche, sagen wir mal, Probleme hat wie Willy Brandt, weil er ähnlich mit Menschen umgeht wie Willy Brandt. Da gibt es enorme, faszinierende Ähnlichkeiten. Also er erkundigt sich, wie viele Menschen sind in dem Saal, Barack Obama? Hört er 70? Muss ich denen allen die Hand geben? Sagt sein Berater, ja, dann geht er. Aber wenn es 7.000 sind, wenn es 70.000 sind, wenn es 700.000 sind, kein Problem. Ich weiß nicht, ob Sie die Reden mal gesehen haben. So ähnlich hat es ja auch Frau Wohns beschrieben. Also die Dortmund-Westfalenhalle ist nicht ganz so groß wie die Mall, die da hinten da irgendwo Barack Obama anließ. Aber er hat auch die Fähigkeit, Dinge auf Begriffe zu bringen. Er hat sehr realistische Reden gehalten. Er hat überhaupt einen Politikansatz, der, wenn man das wirklich destillieren wollte, was wir heute Abend nicht mehr tun können, aber da ist sehr viel Ähnlichkeit. Auch als Friedensnobelpreisträger über die Anforderungen durch Krieg und Frieden zu sprechen, das ist schon mutig gewesen. So, ich glaube, das wird in der Rückschau auch eine große Rede gewesen sein. So, das ist das eine. Also Barack Obama zeigt, dass Willy Brandt aktuell ist. Und das andere, das pointierte andere ist, dass ich mir mehr von Politikerklärung und mehr von diesem, sagen wir mal, Versuch des Richtigen, das Richtige zu finden wünsche. Das bedeutet, dass ich mich auf Politik einlasse, die in ihrem Wesen das Diskutieren über Politik ist.
Das ist wahr.
Und das haben wir in Deutschland so gut wie gar nicht mehr. Und die Sozialdemokratie hat über lange Zeit den Fehler gemacht, zu glauben, dass wenn man es so und so und so und so entscheidet, dass das dann die Alternative dazu sei. Nein, gerade der Wahlkampf, der beginnende, der anhebende, jetzt zeigt, dass das eben nicht der Weg ist, auf dem man zurück an die Macht kommt, sondern indem man den Menschen sagt, ich habe kein Monopol auf die Wahrheit, um das nochmal aufzugreifen, sondern ich biete an, dass wir tatsächlich darüber disputieren, um die richtige, möglichst für alle richtige Lösung zu finden. Dass das ein kleines bisschen wahr ist, sieht man an dem, und darüber kann man auch lange diskutieren, an dem Politikansatz von Angela Merkel. Ja? Da ist die Gefahr der Angela Merkel ist ja nicht, dass sie politisch führt, sondern dass sie das Ungefähre zulässt und daraus dann etwas zieht. Aber das ist dann wieder im Wesen unpolitisch, aber ein anderes Thema. Dagegen müsste man Politik setzen und Politikverständnis setzen. Aber das hat, ich glaube, den Weg in die sozialdemokratische Führungsriege noch nicht so direkt gefunden. Es gibt einen, bei dem ich mir nicht so sicher bin, das ist Sigmar Gabriel, der versucht, das tatsächlich so zu implementieren, hat er versucht, wird auch nicht ganz richtig bewertet, glaube ich, aber auch ein anderes Thema. Ich glaube, da wäre aber noch was abzuholen. Dazu muss man nur lesen wollen. Das ist auch verdammt anstrengend. Bücher, ne? Nicht allein nur auf dem iPad, was ich oft genug tue. Nee, aber hier so ein Ding.
Frau Pohns, was ist Ihre Bilanz? Welche Lernkurve könnte die SPD einnehmen, wenn sie sich an fundamentale Politik von Brandt erinnern würde? Was könnten Sie heute da transferieren?
Mir schwinden zunächst mal die Sinne, dass ich dieses Buch lesen soll. Ich sehe ein, dass das wahrscheinlich hilfreich wäre. Ihre Frage ging gezielt auf die SPD?
Ja, ganz gezielt auf die SPD, was er, wenn man jetzt 100 Jahre feiert im Dezember und sich erinnert, welches Vermächtnis auf die aktuelle Politik aus dem Politikstil, aus dem Profil Brandts für die SPD heute zu gewinnen wäre.
Ich habe ein bisschen Problem so mit den, solchen Formeln wie Vermächtnis und das ist etwas, wo wir uns dann vor verneigen sollen oder wir gehen alle auf den Waldfriedhof oder so, das sind so Sachen, die fallen mir in puncto Willy Brandt nicht wirklich ein. Ich denke auch, damit würde man ihn verkürzen. Und ich bin mit seinen Söhnen befreundet, das finde ich schon sehr angenehm. Aber das hat nichts mit ihm zu tun. Also ein Vermächtnis, was ich formulieren könnte, außer, dass ich froh bin, in seiner Kanzlerschaft politisch kognitiv gewesen zu sein und mir eine ganze Menge Erfahrungen habe sammeln können durch diese Jahre in Bonn und auch dadurch, dass ich ihn so habe aus der Nähe beobachten können und auch seine Shortcomings natürlich aus der Nähe habe beobachten können. Das schmälert ihn überhaupt nicht. Mhm. Denn wenn wir also sagen, er war ein Mythos oder wie auch immer, dann war er zunächst mal ein Mensch. Mhm. Und ein Mensch mit einem breiten Horizont und da haben wir Glück gehabt.
Gut. Ja, ich mache mal, aber was die Frage ja, auch da konkret in aller Kürze und Pointiertheit.
In drei Punkte, die ich jetzt schon ankündige. Okay. Sie können mich daran messen. Ich finde bei alledem die Frage die entscheidende. Auch für uns, weil wir haben jetzt lange die Arbeit an der Geschichte und an dem Mythos oder an der Figur Brandt betrieben. Aber Brandt ist natürlich ein Anspruch an diese Partei. Und es ist der Anspruch und man darf manchmal nicht zu groß sein. Also ich fand deswegen, Herr Kastorf, Ihre These, man muss nur lesen, eine sehr harte These. Brandt hatte das harte Erbe und das Pech, aber auch ein Stück weit das Glück, eben noch einer Tradition angehörig zu sein, die ihm ein derartiges, eine Glaubwürdigkeit verschaffte als Figur dieses letzten Jahrhunderts, die keiner der Nachgeborenen haben kann.
Okay, jetzt Transfer auf heute.
Erste These, was aber trotzdem der Anspruch sein müsste, wie ich finde. An den beiden Punkten festgemacht, des Visionären und dann auch des Realpolitischen, des Strategenbrand. Erste These, das Visionäre haben wir gerade vor zwei Wochen erlebt. Der Versuch der Sozialdemokratie, eine Progressive Alliance zu begründen. Den Begriff finde ich als solchen diskussionsbedürftig, um es deutlich zu machen. Das ist die Nachfolgeorganisation für die SPD, der Sozialistischen Internationale. Da alleine steckt ein großes Problem drin. Alleine nämlich die Frage, was soll das eigentlich sein? In dem Begriff des Progressiven, der völlig unausgefüllt ist, ist die eigentliche, ich muss doch den Satz noch zu Ende führen, Thomas, da ist die Anfrage gestellt, was, für was die SPD überhaupt steht, was ihre visionäre Aufgabe ist. Und das, du hast mich danach gefragt, das ist kein Erbe, es ist aber zumindest der Anspruch von Willy Brandt. Willy Brandt hätte den Anspruch, Sozialist zu sein, für den Sozialismus zu stehen, nicht drangegeben, beispielsweise. Es ist nach wie vor die Notwendigkeit, über die Definition des Begriffs Sozialismus, meinetwegen auch Sozialdemokratie, durchaus zu diskutieren. Das wäre zumindest die visionäre Aufgabe und ich glaube durchaus, dass das im Wesentlichen und nicht nur Diskussion. Diskussion ist völlig richtig, aber in den letzten Jahren scheint mir auch auf der Strecke geblieben zu sein, dass die SPD eine klare sozialdemokratische Antwort nicht gegeben hat, seit 15 Jahren, seit der Ära Schröder. Das scheint mir ein Hauptproblem zu sein. Das Zweite, und das ist das ganz Realpragmatische und Realpolitische, das ist ganz trivial. Willy Brandt hat 1983 gesagt, es gibt eine linke Mehrheit jenseits der CDU. Da hat, glaube ich, Wehner daraufhin gesagt, da werden wir aber noch 16 Jahre brauchen, bis wir diese Koalition machen. Beide hatten sie recht. Willy Brandt hat gesagt, wir machen diese Koalition. Das war Rot-Grün, die kam 15 Jahre später, 1998. Und heute ist die SPD völlig chancenlos, weil ihre Entscheidung die war, dezidiert diese Koalition nicht
Protest,
zu bilden.
Protest,
naja, sie,
Protest.
Na, sie sagen doch, ja, aber Sie sagen doch selbst, ja. Ja, Sie können ja sagen, Sie sind protestieren.
Chancenlos.
Aber, ja, wir werden's ja, mir scheint es, haben Sie den Eindruck, dass wir momentan einen Kandidaten Steinbrück ernsthaft erleben? Ich habe ihn nicht. Also damit will ich sagen, und Sie sagen ja selber in Ihrem Text in der Zeit, schreiben Sie ja selber, Sie sehen die Notwendigkeit, ein Gespräch, ob mit, Sie haben übrigens auch große Worte für Lafontaine, Sie sagen ja durchaus, Sie respektieren diese Figur in Teilen. Ich sage, aber offensichtlich scheint es ein real, nein, ich will das übrigens nicht tun. Ich will das nicht sein, deutlich, um es zu sagen. Ich halte den größten Fehler von Lafontaine, dass er alles hingeschmissen hat, um es nochmal klar zu sagen. Das halte ich für ein Verhängnis. Ich bin doch gleich zu Ende, Thomas.
Ja, ich will nur versuchen, strukturierend einzugreifen.
Ja, ich bin am zweiten Punkt fast am Ende, ja. Aber wir werden uns, wir, wir werden uns doch wahrscheinlich, ich weiß nicht, wenn wir nicht der Meinung sind, ich glaube, wir sollten uns darauf einstellen, dass der SPD nach dem Wahltag am 22. September nichts übrig bleiben wird, wenn sie Glück hat, als die Große Koalition. Den Eindruck habe ich, wenn wir den nicht teilen, ich will kein Defätist sein, aber ich glaube, realpolitisch wird man das wohl sagen müssen. So, und das scheint mir ein machtstrategisches Dilemma, mit dem sich Willy Brandt, um es deutlich zu sagen, nicht zufrieden gegeben hätte, meinem Eindruck nach. Klar. Zweiter Punkt. Und dritter Punkt zum Schluss. Das finde ich das absolut Entscheidende. Das finde ich das Beeindruckende des Buchs von Egon Bahr. Die SPD wird nur dann wieder eine Chance haben, wenn sie eine ansatzweise Ausstrahlungskraft hat, dass Figuren vom Schlage von Egon Bahr überhaupt ein Interesse haben, in diese Partei zu gehen. Und diese Tatsache einer völligen Auflösung der Verbindung der Sozialdemokratie ins kulturelle Milieu, ins vorpolitische Milieu, ist eine Katastrophe. Das hat nicht nur mit der SPD zu tun, sondern auch mit einer ziemlichen Entpolitisierung der Kultur und mit der Form des Diskurses zu sprechen. Das ist ein riesiges Dilemma und das ist meinem Meinung nach das eigentliche Hauptproblem.
Danke. Egon Bahr hat auch die Gelegenheit, immerhin war er auch Bundesgeschäftsführer, den Transfer von Willy Brandt auf die heutige Situation der SPD
also
zu liefern.
Also erstens bin ich sehr zufrieden, dass Sie meiner Partei eine Chance einräumen, wenn ich ihr beitrete, das ist nicht mehr nötig, ich gehöre ihr schon an. So. Das Zweite ist, ich abstrahiere völlig mal einen Augenblick von Brandt, sondern wenn ich an 150 Jahre SPD denke, finde ich, es ist ihr historisches Verdienst, die erste und einzige Partei in der Welt gewesen zu sein, die versucht hat und gesagt hat, die Frau muss gleichberechtigtes Mitglied in unserer Gesellschaft werden. Ohne das, was der Bebel Frau und Sozialismus als Buch geschrieben hat, musste illegal in die Schweiz transportiert werden, weil es in Deutschland nicht gedruckt werden konnte unter Bismarck, Bestseller im Jahr 1900 geworden, hat dazu geführt, dass die Frauen ihr Wahlrecht bekommen haben in der Weimarer Verfassung. Und ich sage im Rückblick, ehrlicherweise muss man zugeben, zu 100% ist das bis heute nicht erfüllt. Das heißt, große gesellschaftliche Veränderungen brauchen langen Atem oder wie Günter Grass das formulieren würde, es handelt sich um die Geschwindigkeit einer Schnecke. Ich will die anderen Punkte, wegen derer ich stolz darauf bin, dieser Partei anzugehören, einfach weglassen. Ich will nur sagen, zu dem, was Sie zum Schluss erwähnt haben. Wir sind vom Dreiparteiensystem zum Vierparteiensystem gekommen und das hat immer die SPD bezahlt. Das waren die Grünen. Und vom Vierparteiensystem auf das Fünfparteiensystem, das haben immer die SPD bezahlt, das waren die Linken. Und jetzt kommen wir vielleicht vom Fünfparteiensystem auf das Sechsparteiensystem, weil es zum ersten Mal eine Partei rechts von CDU und FDP gibt. Heißt, glaube ich, Allianz für Deutschland oder so ähnlich.
Alternative.
Und wie das sich auswirkt, ist für mich eine heute nicht zu beantwortende Frage. Das heißt, ich bin anders als Sie überhaupt nicht sicher, was aus der Wundertüte am 22. September rauskommt. Zwei Punkte zum Beispiel bei dieser Partei könnten über die Mehrheit entscheiden. Ich bin sehr zuversichtlich, weil ich merke, dass die Masse der Bevölkerung, die Breite der Bevölkerung mehr Gerechtigkeit will. Und wenn ich sehe, dass ein Erbhof wie Wiesbaden, ein Erbhof der CDU, zum ersten Mal in die Hände eines sozialdemokratischen Oberbürgermeisters, der außerdem noch homoerotisch ist, gefallen ist, dann kann ich nur sagen, ich sehe dem Ergebnis mit großer Spannung entgegen. Okay. Und sage nur einen einzigen Satz dazu. Ich bin überzeugt, eine große Koalition wird es nicht geben. Ja, wer das versuchen würde, würde die Partei spalten. Okay.
Nur ein Gedanke. Wiesbaden war nie ein Erbhof der CDU. Das ist falsch. Im Gegenteil, große Oberbürgermeisterpersönlichkeiten der Sozialdemokratie, aber trotzdem ist es bemerkenswert, wir hatten gestern Abend mit ihm diskutiert, auch in Hambach, wie er das geschafft hat als absoluter Außenseiter,
ja.
Ist ein Zeichen, da haben Sie recht. Aber ich möchte Sie ungern entlassen, ohne dass Sie einen Realsatz sagen auf die heutige SPD, was die Führung, die Spitzenleute ganz konkret in einem Gedanken von Ihnen, von Willy Brandt lernen können. Sagen Sie uns das noch und dann machen wir Doppelpunkt.
Können Sie noch mal sagen, was ich sagen soll, was alle drei sagen sollen?
Sie sollen sagen, was die Spitzentruppe der SPD, die heute im Amt ist, von mir aus ist es ja wieder ein Triumvirat, was die von der Substanz, die Willy Brandt verkörpert hat, lernen und umsetzen können. Ein Gedanke, den Sie nach vorne übernehmen können, was dort übernommen werden kann.
Ich kann nur sagen, als jemand, der von Ökonomie und Gesellschaft wenig versteht, nur einen. Friede ist nicht alles. Gut. Aber ohne Friede ist alles nichts.
Gut. Ich danke Ihnen, Herr Bahr, ich danke Ihnen in die Runde.